Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Mein Name ist Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin und auch der Host von diesem Podcast, wo ich jeden Freitag mich hinsetze mit Gästen aus Politik, Kultur und aus der eigenen Jacobin-Redaktion, um über die drängenden politischen Themen der Woche zu sprechen. Diese Woche haben wir allerdings keine klassische Folge mit einem Gast zu einem aktuellen Thema, sondern heute bieten wir an, die Vorstellung des neuen Buches von Peter Mertens, Generalsekretär der belgischen Partei der Arbeit. Im Jahr 1768 legten in Sunderland massenhaft Seeleute ihre Arbeit nieder. Sie forderten bessere Arbeitsbedingungen und strichen demonstrativ die Segel. Vom englischen Striking the Sails leitet sich unser heutiges Wort Streik ab, doch die Zeitgenossen hingegen sprachen von einer Meuterei. Seitdem hat der Kampf für soziale Gerechtigkeit Höhen und Tiefen durchlaufen. Heute, da sich unsere Weltordnung im Umbruch befindet, lebt er in verschiedenen Gestalten und an weit entfernten Orten wieder auf. Peter Mertens lässt die Kämpfenden zu Wort kommen und bietet so einen neuen Blickwinkel auf unsere Gegenwart. Im Mittelpunkt steht dabei die Hoffnung, dass die Meuterer des Nordens und die Meuterer des Südens einander die Hände reichen für eine echte demokratische, soziale und ökologische Wende. Peter Mertens war vor wenigen Wochen bei uns in Berlin, um das Buch vorzustellen und diskutierten zusammen mit mir, der linken Vorsitzenden Ines Schwertner, Verdi-Gewerkschafterin und Jacobin-Podcasterin Katja Barthold und Mario Neumann von Medico International. Er sprach über die Ausrichtung des Buches, wie er auf die Idee kam, wie sein Arbeitsprozess aussah, aber vor allem sprach er über die globalen Umbrüche, die Entstehung von neuen Wirtschaftsallianzen wie die BRICS und was sie bedeuten für linke Politik und Strategie im 21. Jahrhundert. Er ging auch auf den Erfolg seiner eigenen Partei ein, die in den letzten 15 Jahren auf eine Kleinstpartei von wenigen tausenden Mitgliedern auf eine Massenpartei oder eine kleine Massenpartei mit über 20.000 Mitgliedern und starken Wahlergebnissen in Belgiens großen Städten gewachsen ist. Ich denke, die Diskussion bietet in viele neue Einblicke, sowohl über die örtliche politische Strategie hier in Europa, als auch über die globalen Verschiebungen und was sie bedeuten für unsere politische Praxis heutzutage. Dann können wir, glaube ich, langsam anfangen. Ja, herzlich willkommen und schön, dass so viele erschienen sind zu so später Stunde. Mein Name ist Lauren Balhorn, ich bin Chefredakteur von Jacobin und werde auch die Veranstaltung heute Abend moderieren. Die Veranstaltung heute Abend ist eine Kooperationsveranstaltung zwischen zwei sehr eng miteinander arbeitenden Institutionen. Einmal der Brumaire Verlag, der auch das Magazin Jacobin herausbringt, und wir machen heute Abend die Veranstaltung gemeinsam. Sozusagen Brumaire bringt nicht nur Jacobin heraus, sondern auch eine Reihe von sehr schicken und tollen Büchern, wie das Buch, das wir heute Abend besprechen, Meuterei von Peter Mertens, der neben mir sitzt und den ich gleich vorstellen werde. Wir bringen, wie gesagt, auch Jacobin heraus. Das ist unsere neue Ausgabe im Namen der Demokratie, wo unter anderem auch ein sehr ausführliches Interview mit Peter zu finden ist über sein Buch und seine politischen Perspektiven auf unsere wankende, schwankende, kippende, wie auch immer, Weltordnung. Vorne beim Eingang, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, haben wir auch einen Büchertisch. Da kann man sowohl, that's not gonna stand, yeah. Da kann man sowohl unsere neue Ausgabe kaufen, als auch das Buch. Und wer bis zum Ende bleibt, Peter hat sich auch bereit erklärt, nach der Veranstaltung auch Bücher zu signieren, aber natürlich nur, wenn ihr eins heute Abend mitnimmt. Also greift zu, nehmt die Gelegenheit und holt euch eine Signatur von wahrscheinlich Europas bekanntestem linken Politiker. Ein kurzer Hinweis zur Sprache. Also wie ihr merkt, ich spreche heute Abend Deutsch und wir werden auch heute Abend überwiegend Deutsch sprechen. Peter hat sich auch bereit erklärt, im Geiste und im Namen des Internationalismus
am Anfang der Veranstaltung auch ein paar Wörter auf Deutsch zu sprechen mit uns. Aber irgendwann, wenn die Diskussion dann ein bisschen fließt, würde er gern ins Englische wechseln. Wir hoffen, dass das mehr oder weniger für alle verständlich ist. Ich werde mich bemühen, auch immer wieder das, was er sagt, zusammenzufassen. Aber Englisch mit niederländischem Akzent, vielleicht könnt ihr damit auch klarkommen. Es geht ja auch um Revolte im Norden und Süden und da müssen wir auch irgendwie uns miteinander verständigen können. Gut, das Buch, das wir heute besprechen, Meuterei, ist, wie gesagt, gerade erschienen, ist bereits in vier anderen Sprachen erschienen, in Flämisch, in Niederländisch, Entschuldigung, in Französisch, Spanisch und Englisch und wird auch demnächst sogar in Serbokroatisch erscheinen, hat er mir gesagt. Und es war sogar eine Zeit lang ein Bestseller in Belgien. Das Buch handelt um den Kampf für soziale Gerechtigkeit, ihre Höhen und Tiefen, sowohl hier als auch überall auf der Welt. Heute, da sich unsere Weltordnung im Umbruch befindet, lebt der Meuterei oder die Meuterei sozusagen in verschiedenen Gestalten und an weit entfernten Orten wieder auf. Peter Mertens lässt in seinem Buch die Kämpfenden zu Wort kommen, sowohl in Deutschland als auch in England, als auch in Südafrika und vielen anderen Teilen der Welt und bietet so einen neuen Blickwinkel auf unsere Gegenwart. Im Mittelpunkt steht dabei die Hoffnung, dass die Meuterer des Nordens, das wären dann wir, und die Meute des Südens einander die Hände reichen für eine echte demokratische, soziale und ökologische Wende. Ich würde dann gerne unsere vier Diskutanten vorstellen. Rex neben mir sitzt der Autor des Buches, Peter Mertens. Peter Mertens ist langjähriges Mitglied der Partei der Arbeit in Belgien und war von 2008 bis 2021 dessen Präsident. Heute ist er der Generalsekretär. Und in dieser Zeit leitete er eine politische Erneuerung der Partei ein, in deren Folge die Partei ihre Wahlergebnisse beinahe oder sogar über verzehnfacht hat und inzwischen auf eine wachsende Mitgliedschaft von über 26.000 zählt. Seit 2012 sitzt er im Antwerpen Gemeinderat, einen Sitz, den er auch letzte Woche verteidigen konnte bei den Kommunalwahlen. Und seit 2019 ist er auch Mitglied des belgischen Parlaments und damit, laut Wikipedia, der erste niederländisch sprechende Marxist im belgischen Parlament seit 1981. Gratuliere. Und wir bedanken uns natürlich nochmal herzlich, dass du heute den langen Weg gemacht hast. Links von mir, rechts von euch, sitzt Katja Barthold. Sorry, aber es ist immer eine Perspektive. Es ist immer eine Frage der Perspektive, wie wir wissen. Katja ist seit 10 Jahren Gewerkschaftssekretärin. Sie hat überwiegend im Ostdeutschland gearbeitet, aber hat mir vorhin erzählt, auch im Sinne des Internationalismus, dass sie auch 2 Jahre in Mannheim verbracht hat, wo sie dadurch auch eine internationalistische politische Perspektive kennengelernt hat und ist auch seit wenigen Wochen, ehrlich gesagt, Co-Host des neuesten Jacobin-Podcasts Klassenfrage, wo sie einmal im Monat zusammen mit Nina Scholz Gewerkschaftler und auch Arbeitende interviewt und mit ihnen spricht über Strategien, damit unsere Seite wieder mal gewinnen kann. Vielen Dank, Katja, dass du auch den langen Weg aus Ostdeutschland hierher gemacht hast. Rechts von mir, links von euch und links von Peter sozusagen, sitzt Ines Schwertner. Ines Schwertner saß auch viele Jahre auf dieser Bühne als meine Vorgängerin und die Chefredakteurin von Jacobin, deren Redaktion sie über 3 Jahre lang geleitet hat, bis sie letztes Jahr den Schritt in die Parteipolitik gemacht hat und tatsächlich seit vergangenem Wochenende auch Co-Vorsitzende der Linkspartei ist, zusammen mit Jan van Aken. Ines, nochmal gratuliere zur Wahl und vielen Dank, dass du auch heute Abend da bist. Und last, aber sicherlich nicht least, sitzt weit rechts von mir, aber weit links von euch, Mario Neumann. Mario arbeitet bei Medico International, aber ist dadurch gekennzeichnet, dass er viele Jahre lang in unterschiedlichen internationalistischen Kontexten aktiv war, unter anderem auch die Blockupy-Kampagne und arbeitet heute zu unterschiedlichen internationalen Themen und Kampagnenarbeit. Vielen Dank, Mario, dass du auch da bist. Gut, ich würde einsteigen mit der sehr naheliegenden und offensichtlichen Frage für den Abend. Peter, dein neues Buch heißt Meuterei. Erklär uns bitte, was diese Metapher auf sich hat.
Yeah, good evening. I will speak in German in a minute. No, I promise. But I have to read the paper because my German is not so good. I had German in school, 1, 2, 3, immer geradeaus, and that was my German education. So I will read it, but I want to first thank you, the organizers of this evening, to be here in Berlin, and also I want to thank especially Bremer Verlag for editing my book in Germany. It's an honor for me to be here, and it's an honor to be published in German and to be in Berlin tonight. So about your question, I will read now my answer, and afterwards I will continue to speak in English. So in meinem Buch lasse ich der Krankenschwester Kat zu Wort kommen. Und Kat, sie arbeitet in einem Krankenhaus in London und hat zum ersten Mal in ihrem Leben gestreikt. Seit 20 Monaten sehen sie, dass ihre Reallöhne sinken, seit 20 Monaten. Und Menschen, die während der Corona-Pandemie Applaus bekommen hatten, gehen jetzt in der letzten Woche des Monats nicht mehr arbeiten, weil sie das Benzin für ihr Auto oder das Busticket nicht mehr bezahlen können. Das ist die Realität von Kat. Und auch die Busfahrer in London haben gestreikt. Eins von sieben Fahrern geht zur Tafel. To the food bank. 1 zu 7 Busfahrer in London heute. Und Kat hat mir erzählt, dass sie nur morgens Tee kocht. Abends setzt sie die Wasserkocher nicht mehr auf, weil es zu teuer ist. Gleichzeitig sieht sie, dass die British Petroleum riesige Gewinne macht. Oder dass der britische Premier in seinem Landhaus ein großes beheiztes Schwimmbad hat, das so viel Energie verbraucht, dass die lokale Stromnetz zusammenbricht. Und so geht Kat zum ersten Mal in ihrem Leben streiken, in der Summer of Strikes in Great Britain. Und ich bin in der Zeit der Solidarität mit den Bergarbeitern in England aufgewachsen. In meinen Gedächtnis hat dieser Kampf der Arbeiterklasse von Scargill gegen Thatcher einen großen Platz. Aber heute gibt es mehr Aktionstagen dann in der Zeit der Bergarbeiter und Scargill. Es gibt heute mehr Aktionstagen in England. Es gibt heute mehr Aktionstagen in Frankreich dann in May 61. Mehr Aktionstagen heute in Frankreich. Ich wollte sagen in das Buch, es gibt eine riesige Protestationwelle in Europa, aber wir sehen das Protestationwelle nicht. Es gibt eine Meuterei überall in Europa, aber wir sehen die Meuterei nicht, weil sie nicht politisch erklärt ist, weil sie nicht politisch verteilt ist. Es gibt eine Meuterei in Europa, das ist der erste Punkt. Second point, die Weltordnung, die seit dem Fall der Berliner Mauer in 91, danke, gekannt hat, als die Vereinigten Staaten zum einzigen Weltmacht wurden, neigt zum Ende zu. Und als Putin mit seiner Invasion in der Ukraine begann, wurde diese Aggression zu Recht verurteilt. Auch von Ländern der Süden, die wissen nur zu gut, wie wichtig Souveränität ist. Aber sie waren nicht begeistert, die von Washington verhängten Sanktionen gegen Russland zu unterstützen. Viele von ihnen sind schließlich selbst von solchen Sanktionen betroffen. Und das Wort Meuterei bezieht sich auf eine Äußerung von Fiona Hill. Und Fiona Hill ist die ehemalige Mitarbeiterin des Nationalen Sicherheitsrats des Vereinigten Staaten. Und als sie die Ergebnisse der Abstimmung in den Vereinigten Nationen über den Vorschlag von Sanktionen gegen Russland hörte, hat sie gesagt, das ist Meuterei. Das ist Meuterei. Danke, Fiona Hill, für den Titel meiner Buch. Es ist sehr symbolisch, denn zum ersten Mal sagt mehr als ein Drittel der Länder in der Welt, dass das, was in Washington gesagt wird, nicht mehr gesetzt ist. Inzwischen hat sich dieses Faktum noch vergrößert. So gab es nur 2 Länder, die gegen den Vorschlag stimmen, das Embargo gegen Kuba aufzuheben. 2 Länder. USA und Israel. Ja, denn USA und nur 2 Länder. Und ich denke, dass das dritte Punkt ist, ich denke, dass es gibt Meuterei auf 2 Ebenen. Wenn die Regierung von Indien sagt, dass sie das Rahmenwerk der Vereinigten Staaten ablehnt, habe ich Respekt dafür. Aber bedeutet das, dass Indien eine linke Regierung hat? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Welt ist komplex, die Welt ist nicht in Güte und Böse geteilt. Indien ist ein gutes Beispiel. In Indien ist eine rechte autokratische Regierung an Macht gegen Frauenrechte, für eine Privatisierung des Agrarsektors, rassistisch etc. etc. Natürlich wollen wir als Linke der Stimmen der Menschen auf Unterdeck sein, aber gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, was auf dem Oberdeck passiert. Schau dir Südafrika an. Ich war in Den Haag, als Südafrika die Genozideklage gegen Israel beim Internationalen Gerichtshof einreichte. Es war beeindruckend zu sehen, wie die südafrikanische Regierung sich gegen Israel stellte. Aber gleichzeitig verstehe ich die Gewerkschaft NUMSAF, die in Südafrika gegen dieselbe Regierung protestierte. Ich unterstützte Südafrika in Klage gegen Israel und gleichzeitig unterstütze ich auch die NUMSA in ihrem Protest gegen die neoliberale Politik der ANC. Darum geht es in der Metapher der Meuterei auf Ober- und Unterdeck. Ich finde es wichtig, dass den Widerstand in Norden und Süden miteinander zu verbinden. Wir konzentrieren uns leicht auf das, was im Norden passiert, aber alles ist mit dem Süden verbunden. Erstens, die Geschichte hat uns allen verbunden. Die Waren reisen um die Welt, aber auch die Ideen. Die französische Revolution hat die haitianische Revolution inspiriert, aber es ist auch umgekehrt. Zweitens, auch heute ist die Weltwirtschaft miteinander verbunden. Erinnert euch an die Blockade des Suezkanals und welche Auswirkungen das weltweit hat. Die Produktionsketten sind heute global. Und diejenigen, die den Produktionsprozess in Hand haben, versuchen, Mauern zu bauen. Aber in dieser Falle dürfen wir nicht tappen. Solange der Süden nicht frei ist, wird auch Europa nicht frei sein. Und umgekehrt gibt das übrigens auch. Es ist wichtig, dass die Menschen im Süden auch erkennen, dass es auch hier Leute gibt, die nicht über die Runde kommen und dass es auch im Norden einen Kampf zwischen demokratischen Volksbewegungen und autoritären Clown gibt. Und sie nennen es Meuterei, wenn Länder und Völker selbst entscheiden wollen, was mit ihren Rohstoffen passiert, egal ob es Lithium oder Kobalt ist und sich das Recht aneignen, die Rohstoffe zu verarbeiten. Sie nennen es Meuterei, wenn Länder und Völker sich weigern, in einen Handelskrieg und in einen neuen Kalten Krieg, der ihnen von Washington aufgezwungen wird, Partei zu ergreifen. Sie nennen es Meuterei, dass allmählich ein Ende der unipolären Ära der Vereinigten Staaten kommt. Well, lass uns diese Meuterei umarmen, denn sie ist auf der richtigen Welle der Geschichte. Danke. And then the next of the evening, I will speak more fluid, but thank you for the patience for my German.
Vielen Dank, Peter. Also ich würde vielleicht erst mit Mario einsteigen. Mario, du bist ja stets unterwegs und kennst auch Kämpfe in vielen Teilen der Welt. Kannst du mit dem Metaphermeuterei was anfangen? Teilst du die Perspektive, dass ein solcher globaler Aufstand gerade am Brödeln ist? Und siehst du auch so eine Perspektive für eine Einheit oder zumindest eine Verbindung zwischen Kämpfen in unterschiedlichen Teilen der Welt?
Geht das? Super. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach Ja sagen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter. Also erstmal wollte ich mich nochmal nicht nur für die Einladung bedanken, sondern vielleicht noch zwei, drei Worte zu dem, was ich jetzt von dem Buch schon lesen konnte. Ist ja noch nicht so lange draußen, und auch, was du gerade gesagt hast. Weil ich denke, es gibt ja quasi eine methodische Frage an dem, was du in dem Buch gemacht hast und auch an dem, was wir heute Abend machen, nämlich das, was der Bundeskanzler Zeitenwende genannt hat, was du jetzt wankende Weltordnung oder Meuterei nennst. Das ist ein gigantischer, schneller Prozess, dem wir alle nicht so richtig folgen können. Und das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt auch für diejenigen, die das wirklich, deren Geschäft und deren Arbeit sozusagen die Welt, Gestaltung der Weltordnung ist. Also geht bis sozusagen auch in die Regierungsebene, die ja auch offenkundig und offensichtlich Probleme haben, hinterherzukommen und dem allen zu folgen. Deswegen, ich sage das deswegen, weil ich finde das fantastisch, dass du dieses Buch geschrieben hast, als jemand, der hier in Deutschland auch bekannt ist, sozusagen für eine Politik der sozialen Frage und der Arbeiterklasse, weil es ja auch eine Botschaft hat, nämlich erstens, die politischen Fragen, die Fragen der Weltordnung, die Frage von Staaten, die Frage von Krieg und Frieden, all diese Dinge sind jetzt nicht etwas, dem man einfach aus dem Weg gehen kann, indem man sagt, wir machen jetzt Klassenkampf, sondern politische Fragen sind soziale Fragen sind politische Fragen. Und ja, dementsprechend finde ich das irgendwie, war es für mich fast eine große Überraschung, dass dieses Buch jetzt gerade quasi aus Belgien kommt, wo eine Partei ist, die hier für die Vertiefung sozusagen der sozialen Frage und des Klassenkampfes steht. Und was ja irgendwie auch zeigt, dass wenn man das eine gut macht, man das andere auch machen und gut machen kann. Und wenn man Dinge schlecht macht, macht man sie eben alle einfach gar nicht und redet sehr lange darüber, was die bessere Alternative wäre. Ich sage das aber auch deswegen, weil ich glaube, jetzt auch für die Diskussion heute, dass das alles ja eine Frage ist, die so groß und gigantisch ist, dass man keine Antworten liefern kann und sagt, okay, wir gehen jetzt weiter, wir klären die Frage, was heißt jetzt Krieg und Frieden für uns als Linke, für uns als NGOs, sondern es braucht ein kontinuierliches Gespräch und Nachdenken, was eigentlich konstitutiv von Anfang an wissen muss, dass man die Sache nicht so richtig in den Griff bekommt. So. Und überhaupt die Frage, wie kann man mit diesen gigantischen, rasanten, ich würde sagen historischen, geschichtlichen Umwälzungen, nicht nur politische Verschiebungen, wie kann man mit denen umgehen? Also deswegen jetzt erstmal diese Verbeugung vor dem Versuch, diese Fragen zusammenzubringen und sie einfach in die Diskussion zu bringen. Die Meuterei umarmen. Ich bin mir nicht so ganz sicher aus dem, was ich so berichten kann. Wir haben bei Medico eine sehr interessante und auch nicht abgeschlossene Diskussion um den Wahrheitsgehalt der Zeitenwende geführt, sehr lange. Weil wir uns gefragt haben, auch intern und mit unseren Partnerorganisationen in der ganzen Welt, ist das jetzt eigentlich eine europäische Projektion, dass hier gerade gigantische Umwälzungen historischen Ausmaßes stattfinden, oder ist das unsere Wahrnehmung von Dingen, die in anderen Teilen der Welt längst Realität sind, zum Beispiel der Krieg. Und wir haben, das ist sozusagen meine Anekdote auch zum Einstieg, wir haben im Juli so einen ganzen Tag einen Zoom-Call organisiert mit Partnern oder Partnerorganisationen aus dem Sudan, aus Indonesien, Kenia und dem Iran und haben sie wirklich dazu befragt. Und wir waren ohne dass wir uns jetzt den Begriff der Zeitenwende zu eigen machen, also keine Sorge, was das angeht. Aber wir waren doch überrascht, wie einhellig man uns bestätigt hat, dass wir uns dass man sich überall in den letzten Jahren in einer globalen Abwärtsspirale befindet. Und dass es auch überall diese Wahrnehmung gibt. Das heißt jetzt nicht, dass man überall das Gefühl hat, der Krieg ist im Februar 2022 ausgebrochen, das sicher nicht. Aber doch, dass dieses Wanken tatsächlich global ist und dass es global wahrgenommen wird. Aber, das wäre jetzt sozusagen mein etwas pessimistischerer Kommentar, dass es überall auch als eine dramatische Krise wahrgenommen wird, erstmal. Und ich wollte nur zwei Sachen sagen, die wir uns quasi am Ende dieses Tages aufgeschrieben haben. Uns hat jemand gesagt, the promises have gone, also indem die Weltordnung des Westens verschwindet, verschwindet nicht nur die Macht des Westens, sondern auch, zumindest gefühlt, die Versprechen, die natürlich auch Teil einer irgendwie westlichen, liberalen, demokratischen Ordnung sind. Und das führt erstmal gefühlt nicht zu irgendeiner Art Fortschritt, sondern nur zu Chaos. Und dass dieses Wanken für alle, mit denen wir zumindest gesprochen haben, mit eigentlich einer steigenden Repression und steigenden Brutalisierung sich verbindet. So, das muss jetzt natürlich nicht überall so sein, aber das ist doch das, was wir jetzt erstmal so aus diesem versucht, das so einzufangen, was unsere Partnerorganisationen, wie sie diesen Wandel erleben. Und zwei Punkte, dann bin ich fertig. Ich glaube, diese Frage Meuterei von oben, Meuterei von unten, ich würde ja eher dafür plädieren, das auch begrifflich ein bisschen auseinanderzuhalten, weil ich doch glaube, was richtig ist, ist, dass wir uns in einer Krise der Weltordnung befinden und das ist tatsächlich eine Situation, die offen ist und dass wir aber gleichzeitig, wenn wir das Geschehen von oben betrachten oder die tektonischen Verschiebungen in der globalen Politik, dass wir es vor allen Dingen mit einem Kriegsregime zu tun haben, was aufzieht. Mit einem Kriegsregime und mit das, was du in deinem Buch ja auch so nennst, mit einer Geopolitik, die auch bedeutet, dass die Welt geopolitisiert wird. Und dass diese beiden Dinge zusammengenommen einen massiven Druck erzeugen auf die ganzen Zwischenräume, in denen in den letzten Jahren, Jahrzehnten soziale Bewegungen, Meutereien, Aufstände, Zivilgesellschaft operiert hat. Und das Südafrika-Beispiel ist, finde ich, da auch eher, also das hat eine andere Seite, weil Südafrika einer der wenigen Akteure war, der eigentlich für so ein drittes Moment gestritten hat und auch sozusagen symbolisch in Den Haag dafür stand. Also alte Menschenrechtsanwälte, die gegen die Apartheid gekämpft haben, die gleichzeitig auch sozusagen kritischer Teil der Post-Apartheid-Zeit sind, die jetzt mit dieser Erfahrung nach Den Haag gingen und eben nicht gesagt haben, A oder B, sondern gesagt haben, Völkerrecht. Also das war ja, das war die Sternstunde sozusagen Südafrikas, jenseits der ansonsten doch sehr schwarz-weiß und dichotomischen Zuspitzung rund um die Frage, wo stehst du im Krieg, da oder da. Auf der anderen Seite sozusagen die Meuterei von unten. Ich weiß nicht, ob, ich kann nicht bestätigen, dass das, was sich vielleicht vermehrt zeigt, hoffnungsvoller macht, oder die Menschen, mit denen wir sprechen, hoffnungsvoller macht. Die Verzweiflung, der Zorn, der Frust wird sicherlich größer. Aber es ist doch auch ein großer Teil ja tatsächlich Verzweiflung und Zorn dabei und auch viel geschlagene und verlorene Kämpfe aus den letzten Jahrzehnten. So, das heißt, es gibt es. Wie hoffnungsfroh es macht, können wir hoffentlich heute noch diskutieren. Ich bin dann jetzt auch fertig, also wir haben noch ein bisschen Zeit.
Danke, Mairo. Ines, ich würde dich jetzt gern fragen. Du bist, wie im Eingang schon gesagt, nun auch Co-Vorsitzender der Linkspartei und damit auch ein Stück weit für die Meuterei hier in einem zentralen kapitalistischen Land sozusagen zuständig oder mit zuständig. Du musst jetzt nicht deine gesamte Parteistrategie hier referieren, aber mich würde schon interessieren, wenn du jetzt auf die Zukunft blickst, in Perspektiven für die Linke in einem Land wie Deutschland, wie blickst du auf die Weltordnung, die Situation heutzutage und welche Implikationen hat das dann auch für das politische Handeln, auch konkret hier vor Ort?
Ja, also erstmal ist es tatsächlich sehr, sehr verrückt, jetzt in dieser Rolle hier zu sitzen, nachdem wir vor 5 Jahren hier das Magazin gegründet haben auf dieser Bühne. Und jetzt hätte ich mir wahrscheinlich nicht träumen lassen, jetzt hier mit Peter Mertens zusammenzusitzen, dieses Buch vorzustellen. Also erstmal, ja, danke an die Einladung. Ich hätte auch nicht gedacht, dass am Ende dieser Woche, dieser bizarren Woche, ich auch bei euch sitze. Das ist auch irgendwie schön. Also ein gutes Gefühl, hier zu sein. Und auch wunderbar eben mit Peters Buch zu beginnen, weil viele ja wissen auch im Raum, dass die PTB für uns und auch für mich ein wichtiger Bezugspunkt ist, eben gerade weil ihr diese Wende geschafft habt von einer Kleinstpartei zu einer marxistischen Massenpartei. Das also zumindest mit einer stabilen Basis, mit einer Klassenverankerung, das finde ich erstmal total bewundernswert, und deswegen haben wir jetzt viele Jahre ja schon die PTB ja immer wieder besucht und eben auch sehr bewundert. Also ich bewundere eure Arbeit und finde auch das Buch jetzt sehr erhellend und würde erstmal grundsätzlich sagen, wir als Deutsche Linke und auch als die Linke als Partei sind etwas zeitversetzt, also an einem Punkt, wo ihr vielleicht vor, wann, du hast gerade gesagt, das war ein Prozess von 5 Jahren, dieser Wende, so viel Zeit haben wir nicht, das muss ich schon mal sagen, aber du hast ja erzählt, dass es so 2003 anfing und dann bis 2007, 2008 diese politische Wende sich vollzogen hat, und wir sind genau an so einem Punkt, glaube ich, nach einer Abspaltung und massiven Schwächung innerhalb viel stärkerer auch globalen Krisen, dass wir nicht sagen können, wir sind in global an einem anderen Punkt, aber wir sind als Partei an einem ähnlichen Punkt vielleicht, wo ihr vor diesen vielen Jahren wart. Insofern stecken wir in einem Moment fest, wo es die Linke eigentlich umso nötiger bräuchte und die Meuterei umso nötiger bräuchte, aber wir extrem geschwächt sind aufgrund der letzten Jahre. Und das stellt uns jetzt vor diese Herausforderung zu sagen, eigentlich liegt die Meuterei auf der Hand, denn die Reallöhne sind gesunken oder stecken geblieben der letzten Krisen. Die Menschen spüren auch, dass genau die Kriege und Krisen, dass es alles auf sie abgewälzt wird. Also es bräuchte eine starke Linke umso mehr. Aber wir sind eben aus den verschiedenen Gründen, die muss ich hier nicht referieren, ihr kennt sie alle, in einer extrem defensiven Position, die Gewerkschaften auch. Und das heißt, wir haben eigentlich die Aufgabe, sowohl mit der Zeitenwende und mit der extremen Militarisierung der Gesellschaft Antworten darauf zu finden, müssen uns aber eigentlich auch selbst konsolidieren. Also erst einmal wieder als Partei überhaupt wieder schaffen, eine Verankerung in der Gesellschaft und in der Klasse auch überhaupt zu ermöglichen, um dann tatsächlich Gegner sein zu können oder überhaupt diese Meuterei anzetteln zu können. Also das ist die paradoxe Situation, vor der wir stecken oder in der wir stecken. Und das ist, würde ich sagen, etwas schwieriger. Dazu kommt, dass die BRD eben auch dieser Hegemon in Europa ist und eben nicht einfach nur irgendwie ein Land, wohl von dem man sagen kann, okay, ja, dann haben die halt jetzt gerade eine rechte Regierung oder nicht, sondern das ist als Hegemon in Europa einfach auch, das habe ich auch immer wieder im Europawahlkampf gesagt, wir haben als Linke in Deutschland eine andere Verantwortung auch für ganz Europa, weil es einfach einen Unterschied macht, ob wir stark sind und ob wir der Militarisierung etwas entgegensetzen können oder ob wir eine andere Wirtschaftspolitik durchsetzen, hat auch allein für Europas Süden massive Auswirkungen. Das war schon in der Eurokrise so und das ist jetzt auch wieder so. Wir kommen vielleicht später dann noch zu den Entwicklungen für ganz Europa. Und das heißt, wir haben eigentlich eine enorme Verantwortung. Auch das tragen wir mit uns, nicht nur für unsere eigenen Leute hier, sondern eben auch für Europa und darüber hinaus. Und das ist etwas, was häufig bei inneren Streitereien immer mal wieder verloren geht, das Bewusstsein dafür, dass wir das nicht nur aus Selbsterhaltungstrieb machen sollten, sondern eben, weil wir diese auch Verantwortung dafür tragen, eben genau diese Meutereien im eigenen Land, aber auch die Meutereien in anderen Ländern mit zu unterstützen und diesen Internationalismus auch zu leben. Aber ich glaube eben, wenn ich die Situation so beschreiben müsste, die internationalen Konflikte und die Widersprüche da drin durchziehen uns alle, sie zerreißen uns auch ein Stück weit. Das kann man, glaube ich, auch für die Partei so sagen. Das heißt, unsere Aufgabe ist jetzt einerseits, die Partei zusammenzuhalten und zusammenzuhalten, wieder überhaupt eine Stärke, einen Fokus zu entwickeln, sich zu verankern gleichzeitig und dem politischen Gegner diese Meuterei aufzuzwingen und die Menschen, die meutern könnten oder wollten, sie dazu zu befähigen, das auch mit uns zu tun. Und das alles innerhalb kürzester Zeit. Also die Aufgabe ist relativ groß, aber sie ist auch irgendwie klar umrissen. Also das finde ich zumindest jetzt das, was mir Hoffnung gibt an diesem Punkt. Und vielleicht, um diese witzige Anekdote zu erzählen, das ist auch State of the Left, wie wir ihn gerade haben. Also ich habe eben gedacht, okay, schön, ich komme jetzt am Ende zu einer Jacobin-Veranstaltung, alles wunderbar. Und weil ich noch keine E-Mail-Adresse habe, wurde mir der Jacobin-Artikel ausgedruckt. Und ich habe ihn bekommen aus dem Sekretariat der Partei. Und da meinte die Sekretärin Ines, kennst du das Jacobin? Ich habe dir das ausgedruckt für heute Abend. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ja, ich habe es. Also genau, wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Aber ich glaube, wir können das, wir sind an einem Punkt, wo wir das jetzt schaffen können. Die Aufgabe liegt klar vor uns.
Katja, lass uns vielleicht ein bisschen über die Meutereien hier ganz konkret in der deutschen Arbeiterklasse sprechen. Peter hat ja seinem Eingangsstatement auch gesprochen über die Streikende in England, in Frankreich, wo jetzt zumindest quantitativ betrachtet mehr Streiktage, mehr Kämpfe gibt, als in den Zeiten, wo wir uns eigentlich so Höhepunkte des Klassenkampfes vorstellen. Du bist ja sehr nah dran als Gewerkschaftssekretärin in Ostdeutschland. Wie würdest du die Stimmung gerade beschreiben? Kannst du auch mit diesem Bild was anfangen, dass auch in der Klasse hier es unter der Oberfläche brodelt?
Ja, genau. Ich bin ja zuständig für die Meuterei von unten und ich würde sagen, es klappt eigentlich ganz gut. Also ich muss sagen, das, was du gerade gesagt hast, 1:1 passiert gerade. Also tankkrank nennen die das übrigens im Verkehrsbetrieben, wenn man nicht mehr genug Geld hat, um im Betrieb zu fahren. Und als ich vor 2 Jahren, also ich war ja nochmal in Mannheim, und als ich vor 2 Jahren dann bei Verdi angefangen habe, war es schon so, dass ich durch die Betriebe gefahren bin und dachte, oh je, was mache ich jetzt mit diesem Elend? Weil wirklich auch lange, und das, die Gründe dafür sind, glaube ich, jetzt schwierig auf einmal so zu nennen, aber eine konfliktorientierte Gewerkschaftsarbeit, die vielleicht sogar noch das Wort Klasse benutzt, nicht so stattgefunden hat. Und die Gründe sind, glaube ich, vielfältig. Ich glaube, es ist auch viel die Verlusterfahrung nach der Treuhand, wo die Leute gesagt haben, ich bin jetzt mal ganz ruhig, weil wenn 8000 Betriebe von der Treuhand gestrichen wurden, ich glaube, ein Viertel ist übrig geblieben, und die Menschen sind halt dann auch arbeitslos geworden. Die übrig geblieben sind, die haben nicht mehr gekämpft. Das muss man einfach so sagen. Ja, aber es gibt ja zum Glück eine neue Generation und es gibt ja auch zum Glück eine andere, neue Art, Gewerkschaftsarbeit zu machen. Ich würde sagen, man sagt, ganz oft höre ich so dieses Jahr, weil die Inflation ja so hoch war, deswegen sind auch Gewerkschaften jetzt stark. So einfach ist die Rechnung nicht. Das ist schon auch Arbeit. Und das ist auch Arbeit, von der wir auch als Linke lernen können, die lange braucht, also ich glaube ein Jahr ist knackig, die lange braucht, damit sie Früchte trägt, und ganz lange denkt man so, pff, jetzt mache ich das ja alles schon so, beteiligungsorientiert, demokratisch, wir machen das auch flächendeckend wirklich mit sehr viel Elan, und ich würde sagen, jetzt ernten wir so ein bisschen die Früchte dafür. Und wir haben es geschafft, in vielen Bereichen, jetzt auch Verkehrsbetriebe, aber auch öffentlicher Dienst, die Löhne über 20% tatsächlich anzuheben. Das klingt so, als würde man die einfach anheben. Also wir haben sie einfach mal angehoben. Wir haben gedacht, ist jetzt mal Zeit. Ja? Wir heben die jetzt einfach mal an. Nein, aber das war total anstrengend, aber es war total schön, das zu erleben, wie die Leute aus der Resignation sich entwickeln können, wenn sie einfach was an die Hand kriegen, was sie jetzt selber tun können. Weil immer noch, und ich weiß nicht, ob das ein ostdeutsches Ding ist oder menschlich, sie haben halt auf einen Retter oder Retterin gewartet, der da kommt. Ich erkläre mir damit auch so ein bisschen die AfD-Ergebnisse, weil sie da, glaube ich, diese Zuschreibung machen. Aber die können auch ziemlich schnell lernen, dass sie das selber können. Und dafür braucht es gar nicht so viel Streiktage. Und für viele, mit denen ich jetzt gestreikt habe in den letzten 2 Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Streiktage es waren, aber eine Menge, die haben das gelernt und die haben das auch verinnerlicht und die gehen jetzt viel gerader in die Betriebe und auch sogar noch gerader wieder raus als vorher. Das ist ja auch die Kunst, ist ja nicht gerade reinzugehen, sondern wieder gerade rauszukommen. Und die lernen gerade in einer sehr hohen Geschwindigkeit, sich zu organisieren, sich also Entscheidungen wir nennen es nicht Plenum, wir nennen es einfach, wir machen das jetzt hier zusammen. Ich muss aber aufpassen, dass man nicht zu akademisch wird. Aber schon im Plenum Entscheidungen zu treffen, die miteinander auszuhalten, die den anderen Leuten auch zu erklären und tatsächlich nicht zu sagen, da kommt jetzt die Gewerkschaft und rettet uns, sondern wir sind tatsächlich jetzt die, die das machen. Und das ist, würde ich sagen, der Stand, den wir jetzt gerade haben. Und ich weiß, die Not alleine reicht halt nicht, dass die Leute aktiv werden. Sie müssen Erfolge haben. Wir brauchen Erfolge, dass die Leute auch weitermachen. Denn die Gewöhnung an die Not, ans Elend, dass ich abends kein Wasser mehr kochen kann, weil ne, die ist tatsächlich extrem groß. Und ich bewundere tatsächlich auch die Arbeiterinnen und Arbeiter, vor allen Dingen auch in den Verkehrsbetrieben, die wirklich seit Jahren, Jahrzehnten 13-Stunden-Schichten schrubben, gar keine Freizeit haben, samstags arbeiten und am Ende davon gerade so leben konnten, eigentlich auch gar nicht mehr leben konnten und trotzdem nicht, und da habe ich mich eigentlich im Nachhinein auch gewundert, mir im Büro irgendwie, mir das Büro gestürmt haben, sondern war dann halt so. Und das, ja, das ist gerade so der Stand. Also ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall Aufwind, wir haben ja auch Mitgliederzuwachs. Und wir haben auch eine neue Generation an Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, die das Ganze in die Hand nehmen. Und auf die bin ich auch sehr stolz, wenn die jetzt auf einmal sagen, Katja, wir brauchen dich eigentlich gar nicht an dem Tag, wir machen das nämlich selber. Und ich so, okay, das ist schon noch auch mein Job, es wäre schon auch schön, wenn ich mit dabei sein kann. Ja, also das ist, wie schnell Menschen wachsen können und wie schnell sie doch lernen, dass ihnen auch ein Stück weit der Betrieb gehört. Das, würde ich sagen, ist so gerade der Stand. Das klingt jetzt total positiv. Natürlich haben wir auch Leute, die sagen, ja, nee, Gewerkschaft mache ich nicht. Das gibt es auch immer noch. Also es ist jetzt nicht überall 90% organisiert, so weit sind wir noch nicht. Aber ich glaube, diese Bewegung, diesen Aufwind, den haben wir gerade schon.
Peter, I wanted to ask you, so I'll switch to English for a minute as well. The points that Mario brought up, that there is extreme, well, one, the anxiety and the fear that the crisis of the world system or of the world order provokes among people. I would be very interested actually to hear from everyone how the left can respond to that anxiety and maybe offer an alternative, especially given the election results in Germany several weeks ago. But first, I'd like to hear from you also from your experience in the Belgian Workers' Party. You know, internationalism, especially in a country like Germany or Belgium or anywhere in the global north, it's very easy to spell it out on paper. What does it mean to be an internationalist? We support this struggle, we support that struggle. But what kind of, or does it have practical implications for how you organize? Can you actually integrate that perspective into class struggle on the ground? Or is it really mostly a question of how we see the world and not how we seek to change it?
Okay. No, first of all, on the basic level, I think it's the same in Germany, in the big cities, but the working class in our country, in Belgium, is international. Like bus drivers in my city, in Antwerp, there are Afghan bus drivers, Moroccan bus drivers, etc., etc. The working class is became international, and if you really speak with all those people, and if you connect them, they have all their stories. They're human beings. They have their stories. They are in the trade unions. And there is a wealth in this. There's a wealth in all these stories that's huge. And it's suppressed. Also, their stories are suppressed. And so on the main basic level of the workplace and in the working class, you have to let the people speak. Have places where you can hear the people. That's a very basic thing, but it's very important. Then on the question on time, I wanted to reflect also on Ines. There is an anecdote. I don't know if I'm telling it right, but the main thing remains. One time in China, there was a journalist coming to China, I think it was in 73, and he asked the Chinese government, what do you think about the French Revolution and the results of the French Revolution? It was 1973, and Zhou Enlai, he responded, oh, it's way too early to judge about that. Way too early. It's only 200 years ago, it's way too early. And I mean, okay, next year there's election in Germany, I know, it's important, I really know, but really take the time to regain confidence of the working class, really take the time to rebuild, to strengthen a class-orientated. You have to also take the time, in my humble opinion. You cannot change things in 1 year, in 2 years. This pressure, you get rid of it, in my opinion. We took time to rebuild our party as a class. Confidence for the working class, you have to earn it. It's not by paper. It's not by blah, blah, blah. You have to earn it. And it takes time. People sense if you are honest or not. They sense it if you are honest or not. And you have to take that time. And there is a class to win. It's our fucking class. It's the working class. The word class, let's reintroduce. There's never been as much workers in the world as today, in the time that Karl Marx and Friedrich Engels wrote the Communist Manifesto in Brussels. Yeah. You thought it was all German? No. It was in Brussels. 1% of the world population was in the production. 1%. It was a tiny minority class worldwide. In 1950, 100 years later, it was 15%. Today, it's 33% of the people in the world works in industries. 1 in 3. Never in history there was so many working class as today. And so we have to talk about the working class, also have the class politics and have a class analysis. Because if you stop doing an economic analysis, you slip further and further away, because there are movements now in our country, they don't speak about working class, they mumble something about the center. What the fuck is the center? Eh? Okay, the center of a football pitch, I know, but the center, what is it? Eh? They mumble something about the middle class. What the fuck is the middle class? Eh? They invent things like that. They don't talk anymore about the working class. Okay, and gone is the class analysis, gone is the production, gone is the workplace, and gone are all the heroes of the corona crisis. They're all gone. And if you show the door to all class distinctions, then all kinds of identitarian debates enter in the room. All kinds of these debates and all possible and real and unreal contradictions are stirred up. And before you know, everyone is shouting against each other. Everyone is shouting, wow, nice play. And of course, we fight racism, of course we fight sexism, of course we fight any form of exclusion, but we always do it with the perspective to strengthen the working class. We always fight racism in the perspective to strengthen the working class. We always fight sexism in the perspective to strengthen the working class. We always fight exclusion in the perspective of the working. It's our class and it's our unity that we have to build. And that's the thing, we can win. We can win, and that's, I will end with that. I was in South Africa, Francisca was there too, IPA, International People's Assembly for the Dilemmas of Humanity, to present also my book. And I was in South Africa with people from India, from Brazil, etc. And they said, oh, you're from Europe. And I say, yeah, okay. Oh, my, it must be difficult. And I said, oh, what, difficult? Yeah, with all this far-right extremism. Oh, a pity. And they tapped me on the shoulder as a sign of pity. Oh, you're from fucking Europe. And these were people, they were persecuted by Bolsonaro government a few years ago. The same people that were persecuted by the Modi government in India. They had a pity with me because I'm from Europe. But I responded, I said, no, you don't have to have pity with me, because our problem in Europe is not at the first place the far right. Our problem is the self-confidence of the left. To be proud to be left. It's our project. It's a socialist project. And people want to join people who have a perspective in society to win. We want to win as a left force. We want to regain and restore hope in society to change really. And people sense always that no one is gonna join losers. No one. And people who join losers, you have to take care with them. But no, they want to join people who have self-confidence in themselves. And I think this we are on the right side of history. If you see what's happening with the genocide, if you see what's happening with imperialism, if you see how they treat a working class, like the stories Katya told here, etc. We are on the right. History is ours. And I think it's just two main elements, class-orientated politics and self-confidence of the left are two bases for me to reconstruct and to rebuild. Because there will be turmoil, Marco. I know you said something about people are confused. Of course they are confused. Of course people are confused. The title of the book is not revolution. The title is mutiny. Mutiny is a stage. Mutiny is a stage of confusion and revolting and don't know how to revolt. That's the stage. But our task as a less force is to see how we should act in these mutinies. Because in the same mutinies, the far right can captate these mutinies, or we can that's the story. So amidst this confusion, we have to restore class politics, we have to restore internationalism, and we have to restore self-confidence. Now, I'm really confident. And in Germany, too, it is possible in Germany. You have a great country, you have a great working class. No, really. You have a great, it's your working class. Gain the working class. You are able to do it. I'm sure about that.
Gut, Ines, ich würde dir jetzt eigentlich gerne das Mikro geben, weil mich würde interessieren, kannst du, ich meine, da sind jetzt mehrere Punkte gefallen, aber wo siehst du Ansatzpunkte, wie jetzt nicht nur die Partei, aber auch die gesellschaftliche Linke dieses Selbstbewusstsein wieder zurückerobern kann? Oder wo sind Punkte, wo wir überhaupt wieder in eine Position kommen können, zu kämpfen und die anderen Parteien oder die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse herauszufordern?
Ja, wenn Peter das gerade so sagt, dann klingt das aber sehr, sehr einfach und man denkt so, ja, okay, genau, lass losgehen. Und in dem Punkt sind wir wirklich nicht selbstbewusst genug und man merkt es schon allein daran, wir hatten das auch in dem Magazin schon immer, dass wir Schwierigkeiten hatten, überhaupt Working Class Politics zu übersetzen, weil wir gemerkt haben, es klingt auf Deutsch, wir merken schon so, okay, es gibt ja einen gewissen Widerstand, aber nicht, weil wir das nicht übersetzen konnten, weil wir irgendwie zu doof waren oder so, sondern weil es in der deutschen linken Kultur auch einfach nicht mehr verankert war, selbstbewusst von der Klasse zu sprechen, was ja ein Ausdruck dafür ist, dass wir nicht mehr mit der Klasse gesprochen haben. Also wir haben oft über die Klasse gesprochen, aber eigentlich nicht mit ihr und eigentlich nicht mit den Menschen. Und das war ein politisches Problem, nicht nur ein sprachliches. Das ist einfach dann, wenn man sich von den Menschen wegbewegt. Und das würde ich schon immer noch so sagen und sagen, das müssen wir uns auch wieder zurückerarbeiten. Also genauso wie Peter gesagt hat, das muss man sich, dieses Vertrauen und diese Glaubwürdigkeit muss man sich wieder erarbeiten, weil man bei den Menschen ist, weil man nicht nur, also auch als Streiksolidarität an den Streikposten steht. Das haben wir auch schon immer gut gefunden und so weiter. Aber das ist etwas anderes, ist zu sagen, wir kämpfen nicht, wir reden nicht nur über die Leute, sondern wir kämpfen mit den Menschen, wir kämpfen mit unserer Klasse und wir sind ein Teil von ihr. Also wir sprechen auch als Klasse selbst. Das ist etwas, was wir eigentlich nie oder viel, viel zu wenig gemacht haben, was wir selbst wieder lernen müssen. Also ich kann das sagen für mich selbst, aber ich kann das auch sagen für viele weitere. Und Katja hat das sehr schön auch diesen Prozess in den Gewerkschaften so besprochen, dass bei dem Streik zum Beispiel in Leipzig, in den Recyclinghöfen, das sind einfach Leute, die zum ersten Mal im Leben gestreikt haben, also die das einfach überhaupt nicht kannten, also die das auch im Osten überhaupt nicht kannten, um überhaupt einen Tarifvertrag zu erkämpfen und dann das erste Mal 100 Tage gestreikt haben und dann Leute, die 100 Tage lang vorbeigelaufen sind und Streikbrecher waren, dann aber trotzdem irgendwann mitgemacht haben und das ja zum ersten Mal in ihrem Leben, also wirklich die, egal ob es die Streikenden bei Haribo sind oder also wirklich bei den, in überall in diesen ganzen Läden, die das nie gewohnt waren, für diese, für ihre eigenen Rechte zu streiken, nur um den gleichen Lohn zu erhalten wie im Westen. Also das hat ja auch wirklich eine Frage von Würde, eine Frage davon, wie man das erste Mal sich da hinstellt und das zum ersten Mal macht. Und das sind Leute, die eigentlich ein Jahr vor der Rente stehen. Also die dann einfach sagen, ich falle trotzdem in eine Armutsrente und trotzdem mache ich das jetzt hier. Und das ist einfach das, diese Form von Klassenbewusstsein herauszubilden in diesem Streik und dann auch das Gefühl zu haben, dass wir nicht nur nebendran stehen, sondern dass wir es auch mit als unseren Kampf und als unsere Auseinandersetzung begreifen. Und dann auch mit diesem Selbstbewusstsein über Arbeit und die Arbeiterinnen und Arbeiter zu sprechen. Das ist etwas, was wir erst wieder lernen müssen. Und das ist eben, wie gesagt, keine sprachliche Aufgabe, sondern eine Sache des Tuns. Und wo ich sagen würde, je früher wir jetzt damit anfangen und je stärker wir das machen, desto besser. Und dann kann man auch in kürzester Zeit, wenn man die Anliegen der Klasse ernst nimmt, kann man auch in kürzester Zeit etwas gewinnen. Aber ich würde Peter total zustimmen und sagen, es ist eine jahrelange Aufbauarbeit und das ist auch das, was ich jetzt allen Genossinnen und Genossen sage und sage, es wird einfach Jahre dauern, diese Organisation aufzubauen, die so verankert ist, dass wir tatsächlich die Macht haben, etwas zu verändern, weil ein großer Fehler der letzten Jahre war vermutlich auch, dass wir gedacht haben, wir könnten Diskurse verschieben und dadurch etwas verändern, weil wir das Gefühl hatten, jetzt reden wir alle über Enteignung, das reicht schon. Wir haben aber gemerkt, dass es eben nicht reicht, nur über Enteignung zu sprechen, sondern wir müssen tatsächlich die Macht aufbauen, um das auch zu erreichen, einfach weil die Lobbyisten hier gerade in Berlin, die Immobilienkonzerne, die sind alle so groß, das Kapital ist so mächtig, dass wir erst gemerkt haben, wie riesig eigentlich der Gegner ist und wie viel größer unsere Stärke sein müsste. Und das hat nichts mit Prozentpunkten zu tun, also am Ende auch. Aber ich würde sagen, wir waren als Linke, als Gesamtlinke nicht stark genug, nicht ernst, haben das vielleicht nicht ernst genug genommen, zu sagen, um diesen Klassengegner herauszufordern, brauchen wir eigentlich noch viel, viel mehr. Das sind die Lehren der letzten Jahre. Aber ich würde eben auch sagen, dadurch haben wir die Aufgabe haben wir jetzt verstanden. Das muss klar sein. Wir haben die Aufgabe verstanden. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeiten, damit anzufangen. Und wie gesagt, ich finde, die PTB ist ein sehr, sehr wunderbares Beispiel. Ihr habt ja immer das Beispiel mit den drei kleinen Schweinchen. Das kommt auch in dem Interview vor. Und davon habe ich viel gelernt, als Marc Boutenga das einmal gesagt hat. Ich sage es dann auch immer wieder in der deutschen Linken. Wir wollen etwas aufbauen, was eben kein Haus aus Stroh ist, was bei dem ersten Sturm umgepustet werden kann. Ein Haus aus Holz ist schon etwas widerstandsfähiger, das ist schon gut. Aber wir müssen daran arbeiten, wieder das Haus aus Stein zu bauen, das eben nicht bei der nächsten gesellschaftlichen Krise, das eben nicht bei dem nächsten Gegenwind von politischen Kräften, dann kann es uns egal sein, wie stark ist die CDU, welche Ansprache macht sie, was passiert gerade im Diskurs, sondern wir haben dann dieses Haus aus Stein gebaut, was eben diesen Krisen sich auch widersetzen kann. Und ich glaube, das muss die Aufgabe sein, jetzt nicht die nächste Strohhütte zu bauen, wie das vielleicht andere machen, sondern an diesem Haus zu arbeiten.
Katja, du wolltest anschließen?
Ja, ich mache jetzt den Job schon 10 Jahre und seit 10 Jahren versuche ich Linken, und damit meine ich jetzt gar nicht die Partei, die Arbeiterklasse zu verkaufen. Hier, guck mal, da sind sie. Und die sind nicht alle böse. Und ich bin wirklich an einem Punkt auch gelandet, wo ich so dachte, wir brauchen Selbstbewusstsein, wir brauchen das auf jeden Fall, aber es darf nicht in Arroganz kippen. Und das ist einfach passiert. Ich meine, die Ehrlichkeit müssen wir uns jetzt einfach eingestehen. Und wir werden halt, und das ist so das, was mir wichtig ist, heute auch als Botschaft mitzugeben, wir fahren zusammen, hat das genau gemacht, was ich mir eigentlich von wo ganz anders her seit 10 Jahren gewünscht habe. Die haben sich zusammengetan und haben gesagt, so, wie wollen wir jetzt eigentlich Macht aufbauen? Das Wort Macht und das Wort Klasse, wir müssen es benutzen. Und vor beiden haben wir uns lange gescheut. Und ich glaube, das ist so das, was ich als Gewerkschafterin auch mitgeben kann. Wenn ihr damit anfangt, es ernst zu meinen, werdet ihr auch auf eine Arbeiterinnenklasse stoßen, wo ihr auch Dinge erstmal aushalten müsst. Und wir fahren zusammen, hat es bewiesen, dass es geht. Wir haben die Kampagne Wir fahren zusammen vor 4 Jahren, also da sage ich jetzt wir, aber ich war noch gar nicht bei Verdi, also Menschen bei Verdi haben die Kampagne mit Wir fahren zusammen vor 4 Jahren gestartet und wir haben jetzt zum ersten Mal Erfolge. Und mein erster Arbeitstag bei Verdi in Jena, da hat es an der Tür geklingelt und da standen zwei Studis und gesagt, ja, keine Ahnung, wer du bist, aber wir sind übrigens von Wir fahren zusammen und du wirst jetzt mit uns arbeiten. Und ich so, okay, dann machen wir das halt. Und von diesem Tag an, bis zu dem, dass sie nicht nur vor dem Streik mal dabei waren, sondern dass sie tatsächlich eine menschliche Beziehung zu jedem einzelnen Beschäftigten des ÖPNVs in Jena hatten. Die wussten die Namen, die wussten die Geschichten und die haben sich auf der Straße sogar gegrüßt, hat es 2 Jahre gedauert. Mit sehr viel Geduld, sehr viel Sitzfleisch und sehr, sehr viel Arbeit. Und das muss ich wirklich den Aktiven da anerkennen, weil es war in ihrer Freizeit. Und sie haben, ich weiß noch, die ersten Treffen, wo ich Vertrauen zu der Sitzung gemacht habe, und dann sind wir noch in Jena und nicht in Apolda, ne? Muss man noch dazu sagen, ist auch nochmal ein Unterschied. Und die saßen dann in Vertrauen zu der Sitzung und haben gesagt, so, ja, wir sind jetzt hier von Wir fahren zusammen und wir machen jetzt mit euch hier die Kampagne. Und die haben gesagt, nee, macht ihr nicht. Weil von dir lasse ich mir jetzt bestimmt nicht sagen, was ich politisch zu denken habe und wie ich vielleicht, dass ich kein Auto fahren darf, dass ich kein Fleisch essen darf, dass ich, was auch immer gendern ist, machen muss. Und sie waren schon so aufgeladen, da haben die 2 noch nicht mal Hallo gesagt. Ja, und ich glaube, damit müssen wir jetzt einfach rechnen. Also wir werden nicht mit offenen Türen empfangen, wer auch immer wir ist, sondern da ist einfach schon ein Kulturkampf gewonnen worden von der anderen Seite. Und mein Wunsch ist, ich habe ja früher in der Metallbranche in der Gewerkschaft gearbeitet und dann kamen dann schon auch mal so linke Gruppen und haben gesagt, ey, wir haben gehört, du hast da einen Streik in Südthüringen, dürfen wir kommen? Dann habe ich gesagt, na klar, dürfen wir kommen. Aber was ist passiert? Sie sind da halt angekommen als Gruppe, haben einen kurzen Sodi groß gehalten, von dem wirklich kein Anwesender verstanden hat, was gerade die Botschaft war. Es ist natürlich auch schwierig, das immer so runterzubrechen. Haben sich in die Ecke gestellt, während die Arbeiterinnen an Tischen Karten gespielt haben, haben noch ein Selfie für damals noch Facebook gemacht und sind wieder gefahren. Und da sage ich, das bitte nicht. Weil das ist das Schlimmste, was wir machen können, dass wir sie, und das, sie merken es. Sie merken es ab dem ersten Hallo, wie ernst wir es meinen, dass wir aus symbolischer Politik jetzt übrigens auch beim Streik war, Klick, Selfie, sondern wir müssen das jetzt wirklich ernst meinen und wir müssen die Menschen, die in den Arbeitsbedingungen seit Jahrzehnten vor sich hin wursteln, auch so annehmen, wie sie sind. Und da müssen wir auch Dinge ertragen. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die wirklich faschistisch sind. Ich rede jetzt von Arbeiterinnen und Arbeitern in Thüringen, die ich nun mal da habe, wo sie jetzt stehen. Ja, wo sie jetzt stehen, wissen wir, 48% der Arbeiterinnen und Arbeiter haben AfD gewählt. Und da ist mein Appell, wir müssen uns das anhören. Und das braucht Zeit und das braucht eine Menge Geduld. Und wenn ihr euch fragt, wie das geht, dann fragt mal die Aktiven von Wir fahren zusammen, weil ich habe es auch sehr bewundert, irgendwie mit 22 bis 27 schon so smart und abgebrüht zu sein, sich dahinzusetzen und zu sagen, ja, aber ich bin hier für was Größeres. Klar werde ich jetzt erstmal eine halbe Stunde beleidigt, aber ich bin hier für was Größeres. Ich komme trotzdem wieder. Ja? Und das wollte ich nur noch mal sagen, weil ich glaube, diese komm, wir gehen da jetzt einfach auch hin, das wird nicht so einfach funktionieren. Ja? Ich glaube, da hat sich gerade eine Identität, leider nicht als Klasse, sondern als Deutsche, Ostdeutsche, was auch immer, gebildet, die schwierig ist, jetzt einfach wieder aufzubrechen. Und wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter machen das ja auch, wir reden ja auch mit den Leuten. Aber ich habe vorhin schon erzählt, ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich die Ebene mit den Kolleginnen und Kollegen hatte, sie überhaupt mal zu fragen, was sie gewählt haben. Gut, es ist immer noch Osten, ne? Wir haben da wahrscheinlich nochmal ein eigenes Ding am Laufen. Ja, ist nochmal auch geschichtlich vielleicht ein bisschen anders als in Mannheim. Ja, und ich glaube, dass wir da diese Geduld mitbringen müssen, sie erstmal da abzuholen, wo sie stehen. Und das ist mir sehr wichtig, weil das sind meine Leute. Und ich möchte jetzt nicht, dass, weil heute dieses Podium stattgefunden hat, morgen 3 Gruppen sagen, wir möchten auch nochmal gerne, ja, aber halt dann auch wirklich mit Ernsthaftigkeit Zeit. Und ja, es ist auf jeden Fall ein Projekt, was wir jetzt angehen müssen, aber es ist ein Projekt, was richtig, richtig hart wird.
Ja, du hast mir jetzt eigentlich meine nächste Frage vorweggenommen. Alles gut, alles gut. Ich würde aber trotzdem gerne auch bei euch nochmal zur Frage, also der rechten Gefahr kommen, weil ich glaube, das hat auch wichtige Implikationen für unsere oder für politische Strategie. Aber davor würde ich gerne nochmal Mario dich fragen. Ich meine, wir waren ja beide damals in Frankfurt für Blockupy. Ich sehe hier einige jüngere Gesichter. Für die das nicht mehr kennen, das war sozusagen ein Versuch,
damals in der Finanzkrise, also wirklich vor grauen Vorzeiten, war ein Versuch sozusagen, die nicht nur die Stimme des globalen, also nicht die Stimme Südeuropas zu sein in Deutschland, das wäre jetzt übertrieben, aber die Proteststimmung, die in Spanien, in Griechenland, in Italien herrschte, auch ins Zentrum zu tragen. Deshalb symbolisch Frankfurt gewählt, EZB etc. pp. Und es war, finde ich, keine schlechte, also halbwegs gelungene symbolische Aktion, wo man für zumindest ein paar Tage, Wochen eine gewisse Aufmerksamkeit verschaffen hat. Aber ich glaube, spätestens, da erinnere ich noch vager, es war auch ja, Studizeit, hatte wichtige Sachen zu tun, aber ich erinnere mich dann, als es eine Demo in Berlin gab und dann die Versuch, das nach Berlin zu bringen, wo meines Erachtens es nicht ganz so doll lief und wir auch wesentlich weniger Menschen waren, und dann ist auch irgendwann diese Mobilisierung so ein bisschen letztendlich ins Sand gelaufen, ohne dass wir wirklich den Diskurs hier im Zentrum verschieben konnten. Und mich würde interessieren, ich meine, du hast jetzt etwas nuancierter, auch könnte man, denke ich, sagen, ein bisschen pessimistischer jetzt gesprochen über die über den Ausblick. Wie schätzt du das Potenzial oder die Möglichkeiten von sozialen Bewegungen konkret in Deutschland, ein Land, das, wie Ines meinte, ein Hegemon ist, da auch, ich möchte nicht sagen sensibilisieren sozusagen für eine internationalistische Perspektive, weil das klingt zu soft, aber wirklich auch hier vor Ort zu verändern, wie wir über Politik sprechen, wie wir über Gesellschaft sprechen und auch wie wir über letztendlich globale Ungerechtigkeit sprechen.
Ja, ich fange mal mit dem Blockupy-Punkt an, weil der mich an was anderes erinnert, was ihr eben auch in unterschiedlichen Nuancen gesprochen habt, nämlich die Frage von Selbstbewusstsein, von, du hast gesagt, Macht. Ich denke, die Demo in Berlin war so klein, weil sie, nachdem Syriza in Brüssel kapituliert ist, stattgefunden hat. Und Blockupy in Frankfurt war so pompös und voller Rauchschwaden, weil es eine Machtoption gab in der Zeit. Und ich finde, dass, also ich musste eben an den Spruch denken, es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als Verlierer, nämlich Gewinner. Ich teile das, aber die Frage der Macht ist, glaube ich, also die ist wichtig, die ist wesentlich, und ich denke auch, dass sich sehr viele Linke, sogar auch Linke, die über die Klasse gerne reden, eigentlich um die Machtfrage gedrückt haben. Und es oft nicht gelungen ist, zu sagen, wenn es, das wäre zumindest meine Einschätzung, wenn es heute etwas gibt, was man als Klassenkampf, als Klassenkonflikt austragen muss, dann ist es die Machtfrage. Die globale politische Machtfrage, wer hat die Macht, und das heißt natürlich auch das Kapital, wer beherrscht die Leute, wer regiert sie, wer sagt ihnen, wie sie leben müssen, wer sagt ihnen, wie sie sich anziehen müssen, zu welcher Schule sie gehen, was sie lernen, was sie nicht lernen und so weiter und so weiter. Diese ganze Machtfrage, deswegen heißt es bei Marx ja auch politische Ökonomie. Es ist ja nicht nur der Kapitalismus und die Ökonomie, die er analysiert hat. Und diese Verschränkung von Ökonomie und politischer Macht im globalen Sinne, das irgendwie herauszufordern, ich glaube, das ist in der Tat wieder die Aufgabe. Blockupy war darin ja auch ein bisschen so ein Fortsatz aus der Globalisierungsbewegung und dann der Krisenbewegung. Und ich denke, das wäre eine meiner Antworten. Auch da bin ich deswegen nämlich skeptisch. Was sind unsere Chancen heute? Es müsste uns gelingen, so etwas, also nicht nur die Arbeiterklasse zu agitieren. Das ist alles sicherlich richtig. Ich bin nicht gegen das, was ihr hier sprecht, aber wir müssen, glaube ich, schon auch auf ein politisches Niveau kommen, wie wir es in der Globalisierungsbewegung und in den Zeiten danach hatten. Also welchen Internationalismus meinen wir denn hier eigentlich? Es gab Zeiten, da standen die Leute vor WHO-Treffen, vor G8-Treffen, zu Hunderttausenden. Ich weiß gar nicht, wer heute noch weiß, was überhaupt, WHO habe ich gesagt, WTO, wer die WTO ist, wer die NATO ist, was sie tut, wie internationale politische Macht funktioniert und verteilt ist. Also da sehe ich schon ein Defizit. So. Das wäre auch mein zweiter Punkt, wo ich bin nicht gegen, um das nochmal zu sagen, nicht gegen das, was hier gesagt wurde. Ich bin nur ein bisschen skeptisch. Und das betrifft auch dieses Moment von die Klasse oder dann jetzt in dieser Variante, die Mobilisierung der Klasse ist die Antwort auf alles. Also ich denke, dass wir haben so viele Arbeiter wie noch nie, und wahrscheinlich so wenig Revolutionen wie noch nie. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass die Linke es falsch gemacht hat, sondern es liegt auch an Problemen, die etwas komplizierter sind als hier die Guten, die man nur richtig mobilisieren, organisieren muss, und dann läuft das schon alles. Und ich möchte auch nur eine Sache sagen, weil sie sogar auch mit Griechenland zu tun hatte und mit dem, was in Deutschland passierte. Das Verhältnis von Klasse, erstens im Verhältnis zu einer globalen Ordnung, also wo sind im Globalen eigentlich welche Klassen und was sind globale Arbeits-, Ausbeutungs- und Klassenverhältnisse? Ich arbeite bei Medico, ich weiß auch ein bisschen, wovon ich spreche. Es ist, auch wenn wir eine NGO sind, wir haben mit pakistanischen Textilarbeitergewerkschaften zu tun, wir haben mit ukrainischen Gewerkschafterinnen zu tun, wir haben auch in Südafrika gearbeitet mit Gewerkschaften. Und wenn man das mal gesehen hat, dann weiß man, das ist wirklich unten. Und was heißt das zu, im Verhältnis zu den Kämpfen, die hier stattfinden, und dazu, wie privilegiert man durch die Nation und durch die Staatsbürgerschaft hier ist? Was heißt das für unsere Klassenanalyse, die du eingefordert hast? Und das wäre der zweite Punkt. Ich glaube, die Frage des Nationalismus ist in all dem theoretisch und politisch anwesend. Und wir können uns, zumal in Zeiten des Krieges, wir wissen, Krieg und Nationalismus haben ein inniges Liebesverhältnis und haben sich immer gegenseitig angekündigt. Wir müssen auch die Frage analysieren, was hat Klasse und Nationalismus und Klasse und Nation für ein Verhältnis? Die Klasse ist nicht einfach die Antwort, und die Lohnabhängigen, die Arbeiter, denken sich auch nicht nur als Arbeiter, sondern sie denken sich auch als Angehörige einer Nation, von der sie im Moment erwarten, dass der Staat und die anderen Institutionen und Organisationen dieser Nation sie beschützt vor den Verheerungen des Globalen, vor dem Untergang der Weltordnung, vor den Migrantenströmen, vor den Kriegen, vor den Billiglohnarbeitern und. Und das ist ein extremes Verhältnis, was seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten besteht, was seit Jahrzehnten analysiert wird und was mir ein bisschen zu kurz kommt in dieser Antwort, man muss nur die Klasse mobilisieren. Das ist einer der Gründe, warum es immer dann doch nicht funktioniert.
Peter, why don't we take on that question directly? I mean, how do we deal with the kinds of contradictions within the class, within the global class as well, that Mario is talking about? And that also, I think, combined with that, relating to also what you were saying, Katja, is the very real danger that we lose workers to the right, also as a response to the uncertainty and anxiety that our crisis-ridden world provokes, understandably, in a lot of people.
Okay, there's a lot of questions. First of all, forget politics and about, okay, and start with the society as it is today, and people selling their workforce and people making profits, to put it very simple, on the back of the workforce that is sold. That's a very simple contradiction. And the historic movement of the working class, the historic emancipation movement of the working class, I think is more actual than ever, more actionable than ever. And I say that, why do I say forget politics? Because it's a pity if workers vote for the extreme right, but they still are workers at the end of the day. I'm going to give an example. My father worked on the docks in Antwerp. I have family in the docks in Antwerp. I know a lot of dock workers in Antwerp, friends of mine who vote for the extreme rights. It's people who hesitate about voting extreme right or PTB, PVDA. Crazy, eh? Hesitating. Because they are in favor of our class politics. They are in favor of what we are saying about energy bills, of what we are saying about salaries, of what we are saying about trade union rights. But they're hesitating about racism, about Islam, etc. So it's confused in the mind of all these dockers. And we are saying, and we said, against all those middle-class intellectuals that said with the finger, you don't have to do this, and you don't. We said, no. We're going to try to regain some of those people. Of course, not the hardcore fascists. of course not a hardcore racist. We can, but it's our class, and these people are misled, and it's also a task that you can believe that you can regain these people for the emancipation of the working class. And I do think that and racism, but also chauvinism and nationalism is a danger for the working class. I really think if that chauvinism now, whether is it German chauvinism, whether is it Flemish chauvinism, whether is it European chauvinism or NATO chauvinism, that is it's a danger, it's a villain thing in the working class, actually. And that's why I think that you have to come by. That's why I'm thinking, that's class politics. You said, nur class politics, nur... I don't think so. No one said it's only to mobilize the working class. No one said only. It is a difficult task. Katja said it, you have to gain confidence, you have to politicize. We always speak in three levels. Sensibilization, organization, mobilization. SOM. Sensibilization is to politicize people. It's a talk to make them confident and to politicize them. Organize them in trade unions, in party, in mass organizations, whatever. Organize. You're a fist, you're not one finger. One finger, you can break one finger. You cannot break a fist. That's organization. And mobilize. It's not only organizing, it's not only mobilizing, it's also sensibilization and politicizing. It is a difficult task. I'm not saying it's easy, not at all. It's a task of... But I do think, Mario, that we have to base ourselves on this class, on this working class that is producing all the wealth, still all the wealth of the world. And that is this working class has the future in itself. That's my opinion. I do think so economically that in the manufacturers, the maak industry, it's in Dutch, where one produces goods, that's the core of the economic system, and that the service industries and the service sectors are at the service of this make industry. So I do think so economically it's the heart of our economic system. I do think so economically that the economic powers is based on this economic analysis. Of course, I'm a Marxist, I do think so. But if you speak about power, it's not only political power, it's also economic power. It's also who controls all these facilities, media powers, economic powers, etc. It's about all that. And that's why I do think that a future politic has to be based on class politics. But it is difficult, I know. And on the subject of confusion, it is a difficult world. There is a lot of levels of contradictions. That's the metaphor of double mutiny. I know it is difficult, but I do think so too that the right-wing people, the Trumpists, the Vox, I think also AfD, they present solutions simple. They talk a simple language. There are, in fact, working people elected for fascist parties all over Europe. Working people elected. They talk like other working people. And then you have left, I'm going to exaggerate now, totally, left intellectuals, they talk in Gauss-curve and I don't know which for statistics that no one understands. And then people are, why don't we have working people elected? Why don't we have representatives of the working class themselves in parliament? Why don't we speak an easy language? Not a simplistic language, but an easy language, a clear language. That are all topics, I think, that are very important to regain. And I think if you have some topics like that, you can move on a step. And you can also open the door for more complicated. I will end with that. Economy. The economic profession, I don't know if it's like that in Germany, they talk in a kind of language no one understands. And they mean, that's with purpose. It's an elitistic view on economy. And I think we too, as the left, we must democratize economy. We must explain economy in a normal, clear way to people. It is possible. And it's not simplistic. You can be clear and not simplistic. You can be clear and have a lot of nuances. But that's what we have to do. I'm really convinced for that. So it's not only about mobilizing the working class, it's also to politicizing with difficult questions, but speak clearly, speak for the working class, and people are not dumb. People want to know what's most, most of the people want to know what's happening in the world, but they have to trust you, they have to understand you. That's my opinion.
Es ist schon ziemlich spät, deshalb würde ich gerne noch eine letzte Frage an die Runde stellen. Ich meine, Katja, du hast jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen vorweggenommen, aber ich würde trotzdem gerne noch mal von dir hören, die Erfahrung ganz konkret, Gewerkschaftsarbeit zu machen in einer Region, wo die AfD ein Drittel der Stimmen bekommt und wo du weißt, dass viele deiner Kollegen und Kolleginnen, auch Mitstreiterinnen, wahrscheinlich auch AfD gewählt haben. Hast du das Gefühl, oder wie ist konkret deine Erfahrung, kann man mit Gewerkschaftsarbeit alleine dagegen ankämpfen oder braucht man auch einen politischen Kampf, also angelehnt auch an dem, was Peter gerade gesagt hat, um auch diesen Einfluss zurückzudrängen?
Ja, also alleine geht gar nichts, deswegen sitze ich ja auch hier. Deswegen bin ich extra nach Berlin gefahren und fahre morgen früh wieder in Betrieb, weil ich das glaube nicht, dass wir es als Gewerkschaften alleine hinbekommen. Ich glaube, unser Job ist auch, weil ich meine, wir sagen immer die Gewerkschaft, aber es ist ein viel heterogenerer Zusammenhalt als in Parteistrukturen, weil alles, was die Menschen eigentlich nur vereint, ist, dass sie erkannt haben, dass sie nicht gegeneinander Löhne verhandeln können, sondern nur miteinander. Und das, ja, und da, natürlich haben wir auch Grundwerte, die wir schon versuchen zu vermitteln, aber danach ist erstmal Schluss. Und die Frage ist, jetzt lernen sie miteinander sich zu organisieren, das macht sie noch lange nicht zu politischen Menschen. Also ganz oft ist nach dem Werkstor oder nach der Dienststellentür auch wieder Schluss mit Politik. Also es übersetzt sich ganz, ganz, ganz schwer in Wahlverhalten. Also, und da gebe ich jetzt, also um es plastisch zu machen, weil ich glaube, da passieren jetzt so viele Sachen gleichzeitig, das kann ich gar nicht alles zusammenfassen. Und ich glaube, was mir ein Wunsch auch ist, dass wenn wir sagen, wir müssen die Arbeiterklasse organisieren, dass wir nicht so tun, als wäre das so ein Gegenstand, den wir uns so angucken müssen, sondern das sind die Krankenschwestern, die uns verarzten, die Beschäftigten, die uns rumfahren, die Erzieherinnen, die unsere Kinder betreuen. Also es ist ja gar nicht so, dass die woanders sind. Wir sind ja alle eins. Also ich glaube, und ganz ehrlich, muss man auch sagen, den Akademikerinnen geht es ja gar nicht so viel besser. Also es ist ja gar nicht so, dass wir jetzt von oben auf etwas herunterschauen, sondern wir müssen ja nur mal uns gegenseitig in die Augen schauen. Ich glaube, das ist nochmal vielleicht ein Bild, weil es immer so abstrakt ist, da ist irgendwie so eine Arbeiterklasse da irgendwo da hinten, aber wir sind ja alle eins irgendwie am Ende des Tages. Und genau, den Betrieb, wo ich morgen früh hin muss, ich glaube, das ist so ein Symbol für mich, das ist ein Verkehrsbetrieb in Apolda, wo ich hingefahren bin und gemerkt habe, okay, die haben zwar einen Betriebsrat, aber es wird überhaupt nichts eingehalten von der Geschäftsführung, was eigentlich Mitbestimmung angeht. Das, wo ich jetzt sage, das wäre so ein ganz wichtiger Unterschied zu meiner Erfahrung in Mannheim, wo Betriebsräte wirklich sagen, das ist unser Betrieb und wir bestimmen, wann hier wer wo eingestellt wird und wann welcher Dienstplan hier irgendwas passiert. Und da kam ich halt eher in so ein Treffen von 5 verzweifelten, eigentlich total ehrgeizigen Leuten, die aber gesagt haben, ja, wir sagen halt, wäre schön, wenn wir mal einen Dienstplan sehen, aber wir sehen ihn halt nie. Und ich so, ja, aber es gibt schon auch ein Gesetz. Das ist eigentlich für beide Seiten auch. Und klar gibt es ein Direktionsrecht, aber es gibt auch ein Mitbestimmungsrecht. Und dann habe ich einen Anwalt angeschleppt, auch noch einen migrantischen Anwalt, einfach weil ich es gut fand, wenn sie von der Linken und von den Migranten hören, was sie eigentlich tun sollen. Nee, der ist auch auf jeden Fall sehr gut und wir haben dann so eine Schulung zusammen gemacht und erstmal war so, was wollt ihr jetzt von uns? Und dann haben sie aber verstanden, was sie eigentlich alles mitsprechen können, dass es eigentlich schon eine Form von demokratischer Mitbestimmung auch im Betrieb gibt, zumindest ab 5 Mitarbeitern. Und die das einfach noch nie erlebt haben. Es gab es einfach noch nie. Seit es diesen Betrieb gibt, von 97 an, gab es noch nie, dass die mal was mitbestimmen konnten. Die haben einfach immer nur Ansagen bekommen und Schikane. Und dann haben wir das angefangen. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt legen wir los. Mittlerweile ist ein Jahr später, wir haben 10 Klagen von Arbeitsgerichten, wir haben jetzt Strafanzeige wegen Behinderung von Betriebsratsarbeit gestellt und es ist immer noch nichts passiert. Sie haben noch keinen Erfolg. Wir haben zwar Einigungsstellen gewonnen, aber es ist noch nicht, also dieser Gerechtigkeitswunsch, ja, der ja dann irgendwie es dauert einfach sehr lang. Die Gerichte sind auch jetzt nicht immer auf unserer Seite, muss man vielleicht auch dazu sagen. Und da ist sehr, sehr entscheidend, ob der linke Kollege im Kreistag, der auch im Aufsichtsrat sitzt, sich einmischt oder nicht. Morgen früh werde ich im Betrieb mit ihm stehen. Es wird der ganze Aufsichtsrat anrücken, um zu sagen, übrigens, dem Unternehmen geht es jetzt schlecht. Und warum geht es dem Unternehmen schlecht? Weil Verdi und der Betriebsrat ständig klagen, das kostet uns Geld. Und dafür müssen wir jetzt Stellen streichen. Also super cleveres Ausspielen von Verdi oder Betriebsrat sorgt dafür, dass ihr eure Jobs verliert. Also es ist wirklich sehr schwer, dagegen anzukommen. Und der Kollege aus dem Aufsichtsrat, der war auch wirklich, der ist auch ein ganz Lieber, der kommt mit mir früh um 8 an einem Samstag in den Betrieb, steht bei Minusgraden mit mir in der Bushalle und ist auch da. Aber er sagt nichts, er hört sich an, wie es den Leuten geht und sagt, ja, ist ja Mist auch dann. Und ich sage, ja, Kevin, das ist Mist, was macht man jetzt? Und er sagt, ja, nee, da rede ich schon nochmal mit den Aufsichtsräten. Und das ist jetzt halt nie, und das ist gar nicht ihm zu verüben, ich bin froh, dass er da ist, ja. Aber es gibt keine Strategie in der Kommunalpolitik, da entscheidet sich, was sie wählen. Die entscheiden sich nicht nur anhand von Bundesnachrichten, die entscheiden sich, ob sie vor Ort jemanden haben, der kommt und sagt, ich helfe dir, und der wirklich macht und auch weiß, wie es geht. Und das ist eine sehr hohe Hürde, weil natürlich hat er nicht die Mehrheit im Aufsichtsrat, er hat auch nicht die Mehrheit im Kreistag. Aber was jetzt gerade passiert ist, dass sich jetzt doch irgendwie Bürger für Apolda, zum ersten Mal, bisher ist es noch nicht passiert, einschalten und sagen, ja, ist ja ganz schön ungerecht, was hier passiert, und wir sind jetzt für euch. Und ich mir morgen ausmalen kann, wie der, den ich noch nicht kenne, aufstehen wird und irgendwie für Verdi oder für die Arbeiterklasse sprechen wird. Und ich dann den Job habe, mit hoffentlich ein paar guten Kolleginnen und Kollegen, die auch politisch da fit sind, das irgendwie zu dekonstruieren. Und trotzdem ja, sind wir total in einer Situation, auch als Gewerkschafterinnen, dass wir Hilfe brauchen. Wir sind einfach in einer politischen Situation, wo die Landrätin nicht dafür sorgt, dass da Gesetze eingehalten wird. Wir haben einen kommunalen Betrieb, eine öffentliche Daseinsfürsorge. Und wir kämpfen seit einem Jahr darum, dass Betriebsräte einfach mal die Dienstpläne mitbestimmen können. Und das geht nicht. Und wir haben keine Unterstützung in dem Rahmen. Und wenn da jetzt politisch, und auch wenn wir die Machtfrage da noch gar nicht beantworten können, eine Strategie wäre von Kolleginnen und Kollegen aus Parteien, die sagen, so, wir packen das jetzt gemeinsam an, dann hätten wir eine Chance. Alleine weiß ich gerade nicht, wie es morgen ausgeht, muss ganz ehrlich sagen. Und das ist auch so ein Betriebsrat, wo ich auch erstmal selber auch verstanden habe, warum wir diese Demokratie-Demos, die wir ja auch als Gewerkschafterin aus dem Hauptamt, muss man sagen, extrem mitgemacht haben vor den Landtagswahlen, warum die da nicht sind, weil für welche Demokratie sollen sie denn kämpfen? Sie erfahren keine. Also sie wählen mal, ja, okay. Aber sie erfahren nicht, dass sie in einem Demokratie leben, weil in den Betrieben, zumindest in vielen, die Demokratie aufhört ab dem Moment, wo sie diese Tür betreten. Und es bricht mir das Herz, wenn erwachsene Menschen erniedrigt werden von ihrer Geschäftsführung und sie dann am Ende sagen müssen, das lassen wir uns nicht gefallen, und trotzdem, trotz diesem Mut, den sie da machen, diesen Zusammenhalt und all das, was sie da auf die Beine gestellt haben, also ich hatte viele weinende Anrufe am Abend von den Kolleginnen und Kollegen, also der Anwalt war auch, wir haben ständig telefoniert, und trotzdem haben wir noch keinen Erfolg. Und da geht mir tatsächlich, also da fehlt mir auch die Antwort, wie das jetzt nicht, kann jetzt auch nicht sagen, da macht man jetzt A, B, C und D als Partei und dann hat man das Ding geritzt, aber es muss in der Kommune, also es muss vor Ort passieren. Und was schon passiert ist, ist, dass sie tatsächlich, also wir hatten, ich mach's gleich zu Ende, wir saßen mal zusammen und ich habe gesagt, okay, jetzt mal Hand aufs Herz, was wählt ihr? Ja, und dann war es halt der Spiegel, der in Thüringen ist, zwei haben AfD gewählt, einer gar nicht, einer die Linke, glaube ich, und weiß gar nicht, was noch war. Es war auf jeden Fall, dass ich dachte, ah ja, ich bin in Thüringen. Es ist genauso in diesem Fünfergremium, wie es auch ist. Und dann habe ich gedacht, aber das ist doch Quatsch, und habe versucht, sie zu konstruieren, das sind ja gar nicht für euch und so weiter. Und dann guckt mich eine Kollegin an aus dem Betriebsrat und sagt, aber Katja, wen denn dann? Wo ist denn unsere Partei? Und ich muss sagen, dass ich dann auch gedacht habe, ja, das ist jetzt schwierig, aber wähl einfach nicht die AfD. und das ist halt das, wo wir gerade stecken. Und ich glaube, was mir wichtig ist, ist, dass wir diese kleinen Kämpfe, die hinter verschlossenen Türen stattfinden, sehen, dass wir auch nicht sagen, ja, Betriebsräte sind ja Teil des Kapitals, bla bla. Nein, sind sie tatsächlich nicht. Die kämpfen jeden Tag um die Würde ihrer Kolleginnen und Kollegen und kriegen richtig auf die Mütze. Ja, und das ist so eine Geschichte, wo ich denke, das wäre zum Beispiel ein Anknüpfungspunkt, wo wir wirklich Verbündete brauchen, weil wir es nicht alleine schaffen. Weil nur durch Streiks änderst du nicht eine betriebliche Kultur allein. Und da brauchen wir auch Verbündete, die Juristinnen sind. Wir brauchen Verbündete in der Politik. Wir brauchen Verbündete auch in der Arbeitgeberschaft teilweise. Ich meine, da gibt es ja auch noch Leute, die sagen, ist vielleicht doch ganz gut, wäre mal gut, wenn man sich an Gesetz hält. Ja, und das ist, glaube ich, was, wo ich sage, das wäre jetzt das, was ich mir als nächstes wünschen würde.
Ines, auch an dich. Ich meine, Mario hat, finde ich, sehr gut auch argumentiert oder den Punkt gemacht, dass, also wenn wir die politische Debatte in Deutschland, zumindest aber in vielen Ländern, vor allem in den Industrieländern anschauen, dass die Politik und die politische Debatte sehr von Angst geprägt ist und dass dadurch auch Ressentiments sehr stark werden. Und wir sehen auch in den Wahlergebnissen der letzten Jahre, vor allem, aber natürlich nicht nur in Ostdeutschland, dass auch ein Teil des linken Wählerklientels nach Rex wandert. Die Machtfrage sind wir momentan nicht in der Lage zu stellen, aber die Frage wäre, denke ich, schon, wie können wir ein Stück weit versuchen, dieser Angst eine andere Perspektive entgegenzusetzen, als gesellschaftliche Linke und natürlich auch dann als Partei.
Ja, also Mario und ich haben ja auch schon viel und oft über diese Frage diskutiert, viele Jahre. Und ich hatte immer das Gefühl gehabt, wir haben uns da ein bisschen auch verbissen in dieser Diskussion in der deutschen Linken, weil es halt eine sehr theoretische Diskussion war, dass ich halt irgendwann entschieden habe, ich will eigentlich nicht mehr auf diesen Podien sitzen. Also jetzt sitze ich wieder hier, aber generell entschieden habe, lieber Politik zu machen, weil man eben wirklich am Reißbrett das nicht irgendwie entscheiden oder was daran verändern kann. Und als ich jetzt viel durch den Osten gefahren bin, habe ich auch einfach viel darüber wieder gelernt zu sagen, das eine ist tatsächlich das Hauptproblem sind diejenigen, die dann rechts wählen, also rechts ist unser Hauptgegner, aber der andere, der zweite Gegner ist eben die Resignation und die Leute, die einfach durch die Bank weg, also wirklich alle auf der Straße sagen, wir wollen einfach von Politik nichts mehr hören, nicht nur von euch Linken nicht, sondern von niemandem, also von keiner Partei. Und das ist halt noch ein viel, viel tiefer liegenderes Problem, was eine gewisse, also was Unvertrauen gegenüber allen demokratischen Institutionen oder allen öffentlichen Institutionen, gegen die Medien. Also das geht viel, viel tiefer als nur, wir Linke sind nicht mehr glaubwürdig genug oder haben die Menschen an die Rechten verloren. Das ist so an der Oberfläche und es ist schlimm genug. Aber darunter geht es viel, viel tiefer, wo ich auch sagen würde, das wieder zurückzugewinnen, ist eben auch wieder so eine jahrelange Aufbauarbeit von Menschen, die ihr gesamtes Leben lang, Katja hat das ja auch beschrieben, über 30 Jahre hinweg nie etwas mitbestimmen konnten. Weder auf der kommunalen Ebene, weder im Betrieb, viele auch zu Hause nicht, also auf keine Art und Weise irgendwie was von demokratischer Mitbestimmung erlebt haben. Und das wieder zurückzuholen, wird wahrscheinlich realistisch sogar genauso lang dauern, wie es jetzt den Leuten weggenommen wurde. Also das ist die realistische Zeitperspektive. Und trotzdem haben wir die Aufgabe, damit jetzt direkt anzufangen. Und deswegen sagen wir ja auch, okay, wir müssen jetzt aufhören, mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist unsere Verantwortung. Und das hilft auch immer wieder ganz gut, sich dann mit dem politischen Gegner zu beschäftigen und zu merken, okay, was machen die eigentlich? Also bei dem Thema von Weltordnung, ich habe es jetzt gestern, deswegen muss ich diese Anekdote erzählen, gehört, weil ich da diskutieren musste mit Anton Hofreiter und mit Armin Laschet, was ja sowieso schon schlimm genug ist in der ersten Woche. So um Gottes Willen. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist die Realität eigentlich, wie die anderen politischen Parteien sich das vorstellen. Also Anton Hofreiter, der einfach gesagt hat, wir müssen wieder Brücken bauen, damit Panzer darüber fahren können, so in der Sendung. Also so wirklich so, das ist gerade State of, also das war der Stand der Diskussion. Und der gesagt hat, also ne, die NATO sind die Guten natürlich und die Bösen sind einfach nur China und Nordkorea und deswegen müssen wir die liberale Demokratie verteidigen. Ich dachte so, wow. Und Armin Laschet, der dann ein bisschen freundlicher war und gesagt hat, okay, es gibt aber auch jetzt die BRICS-Staaten und der Westen muss die BRICS-Staaten irgendwie einhegen. Ich dachte so, okay, wir leben in Paralleluniversen, die, wo ich einfach sagen musste, ihr habt die Realität einer multipolaren Welt überhaupt nicht anerkannt und auch nicht anerkannt. Es gab einen Einspieler vorher im Fernsehen, den sie gezeigt haben. Die Menschen haben Angst vor einem nächsten, vor einem kalten Krieg, der heiß wird. Sie haben Angst vor einem Krieg, der sie erreicht. Und das sind so Realitäten, wenn man dann wieder in so eine Sendung oder wenn man so sowas rausgeht, merkt man so, okay, das ist eigentlich das, was die Menschen auf der Straße empfinden. Und die Politik, also gerade diese Runde war so abgekapselt davon, war vollkommen wahnsinnig weit weg davon, dass wir als Linke genau diesen Unterschied machen müssten und sagen müssen, wir sprechen eigentlich immer aus der Position der Leute, die diese Angst haben, die legitimerweise diese Angst haben, ihren Job zu verlieren bei VW. Das ist eine Realität, das ist keine irgendwie mehr oder so, sondern es passiert real, dass tausende Leute ihren Job verlieren. Es passiert real, dass die Menschen Angst haben, dass der Krieg zu ihnen kommt. Auch wie auch immer, ob mittelbar oder unmittelbar, dass das etwas mit ihnen macht. Und das sehr, sehr ernst zu nehmen, dafür haben Menschen eben auch ein gutes Gespür, wenn man das nicht ernst nimmt und einfach darüber hinwegwischt und sagt, ja, es kommt sowieso nicht und der Westen wird es regeln oder irgendwie so. Also dass es unsere Aufgabe ist, aus deren Perspektive zu sprechen. Und egal, wo man ist, auch in solchen Sendungen, wenn man dort sitzt und sagt, wir sprechen aus der Perspektive unserer Klasse. Das ist schon fast revolutionär, weil das passiert eigentlich im deutschen Diskurs nicht. Ich habe es halt eben wieder gemerkt, es macht einfach keiner, wenn wir es nicht tun. Wenn wir das nicht tun, wenn wir es nicht selbstbewusst tun, dann findet es nicht mehr statt. Dann wird es in der Öffentlichkeit nicht mehr stattfinden. Dann wird es an den Plätzen nicht stattfinden. Dann wird es in Demonstrationen nicht stattfinden. Wenn wir das nicht mehr aussprechen, wir sprechen für die von einem Klassenstandpunkt, sowohl in Fragen von Kriegen, von Krisen, in Fragen von Migration, wir sprechen vom Standpunkt unserer Klasse aus, dann ist das schon der erste revolutionäre Akt, den man damit machen kann, weil das wird sonst eben keiner mehr tun. Und ich habe große Hoffnung da drin, dass das eben auch wieder gelingen kann, auch wenn es nur dieser erste Schritt ist. Insofern bin ich viel, viel optimistischer als Mario, aber das war auch schon immer so. Muss man aber auch sagen, sonst hätte ich mich nicht dafür entschieden, das zu tun, weil ich eben auch wirklich in dieser Zeit, jetzt in den letzten Monaten gemerkt habe, die Leute sehnen sich danach, auch ein Stück weit diese Hoffnung zu haben. Also auch nach dieser Form von solidarischer Gemeinschaft. Man darf es nicht so dystopisch sehen und denken, okay, alle wünschen sich sofort morgen den Faschismus oder so, sondern es ist wirklich genau andersherum. Viele wünschen sich eigentlich wirklich tief so eine Form von Gemeinschaft und eine Form von sich gegenseitig helfen. Auch im Osten ist es nach wie vor sehr, sehr stark verankert, dass man sich eigentlich gegenseitig hilft und die Leute haben danach eine tiefe Sehnsucht. Und das wieder rauszuholen und dem eine politische Antwort zu geben, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Und ich bin da in diesem Sinne viel, viel optimistischer, Gott sei Dank. Mal sehen, wie lange ich so bin, aber in jedem Fall für jetzt glaube ich da noch sehr dran.
Mario, ich würde gerne dir noch die Chance geben, zu sprechen, auch weil ich finde, also du hast, finde ich, einen wichtigen Punkt gemacht, nämlich, also was du gesagt hast über die Machtfrage damals, 2015, und dass das, das hat auch ein Stück weit vielen sozialen Bewegungen in Europa, die auf diese Krisenfrage geblickt haben, ein bisschen das Genick gebrochen, als in Griechenland alles den Bach runterging. Wie würdest du oder wo willst du dann oder wo denkst du, können wir diese Machtfrage stellen?
Also erstmal muss ich zu meiner Verteidigung sagen, auch wenn ich vielleicht pessimistischer war, es kam dann doch noch viel, viel schlimmer, als wir alle gedacht haben. Also von daher waren wir beide zu optimistisch. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja, die Machtfrage. Okay. Ich würde eher nochmal woanders anfangen, also eigentlich bei dem, was Ines davor gesagt hat. Nehme ich dieses Moment, und ich finde das interessant, dass du gesagt hast, die Leute haben Angst vor dem Krieg. Und dann hast du gesagt, wir müssen von Klasse reden. Ich finde, das ist beides richtig. Und ich finde, es sagt aber etwas über vielleicht auch einen Fehler der linken Debatten der letzten Jahre, ohne sie jetzt wieder aufzuführen, dass man diese Suche nach der Identität übertreibt. Weil es kann eben sein, dass die Leute zur Arbeit gehen und sich als Arbeiter denken und dann gehen sie nach Hause und haben Angst vor dem Krieg. Und am nächsten Morgen haben sie eine zu hohe Miete. Das macht sie aber auch nicht zu Mietern. Und wir haben Diskussionen, die immer so funktionieren. Also ich bin auch Mieter, aber ich konnte mich nie darin wiederfinden, wenn irgendwer gesagt hat, die Mieter wollen oder die Mieter denken. Nein. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das vielleicht auch ein Unterschied zu den Zeiten von Marx, dass man auch das alles sein kann und dass auch das alles Fragen sind. Und daher kommt auch meine Skepsis sozusagen nur von der Klasse oder eben nur über die Frage der Ausbeutung zu sprechen. Und da wäre ich dann doch wieder hier und bei der Sorge der Leute vor dem Krieg. Es gibt eben doch, denke ich, nicht nur die Realität der Ausbeutung und der sozialen Frage, die ein massives politisches Problem und eine Frage an die Linke und auch an den Sozialismus, an die Revolution, an die Transformation, wie auch immer ihr das nennen wollt, stellt. Das sind gigantische, riesige Probleme und sie haben selber eben nicht, sie sind nicht Identitätspolitik, sondern sie haben eine materielle, reale, soziale Bedeutung für die Menschen. Und ich meine, ich möchte nur eins sagen, weil wir da jetzt nicht drüber gesprochen haben, weil es eben auch von Berlin bis in die Außenpolitik reicht. Ich meine, wir haben Leute, die werden gerade auch mit deutschen Waffen abgeschlachtet. Es sind die gleichen, die auf dem Mittelmeer ertrinken. Es sind die gleichen, die jetzt hier nicht mehr sprechen dürfen, obwohl sie zu Hunderttausenden in der Stadt wohnen oder sehr oft nicht mehr sprechen dürfen. Und das sind Fragen und Probleme, die haben die gleiche Tiefe wie die Ausbeutung am Arbeitsplatz. Und deswegen, ich finde, wir sollten sie alle organisieren. Ich habe das Privileg, ich stehe nicht einer Linkspartei in Europa vor. Ich bin sehr froh darüber. Ich habe auch nichts dagegen, das alles zu tun oder dass ihr das alles tut. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, wir müssen jetzt gerade, wo eben auch der Krieg droht, sich auszuweiten und auch in alle Räume vorzudringen, die noch übrig sind, auch für linke Politik, wir müssen vor allen Dingen auch internationale Solidarität organisieren und zwar auch im Wortsinn und auch eben im Alltag und auf der Straße. Und das ist nicht nur eine Frage von Interessenpolitik oder von wir tun uns zusammen, dann sind wir stärker, sondern man muss das überzeugend machen und man muss dafür werben. Und insofern wäre ich vielleicht deswegen, weil ich glaube, das muss auch dann dabei sein, etwas pessimistischer. Aber gleichzeitig ist das, glaube ich, die tatsächliche Machtfrage, die zu stellen ist. Nämlich wollen wir weiter von Leuten und einem System regiert werden, was mittlerweile als letzte Alternativlosigkeit den Krieg noch übrig gelassen hat.
Wir geben natürlich dem Autoren des Buches, des Anlasses, des Abends sozusagen, natürlich nochmal ein Schlusswort. Ich würde aber davor noch kurz nochmal die Erinnerung durchgeben, dass wir nachher noch gerne in gesellige Runde trinken und diskutieren können und dass Peter auch noch ein paar Bücher zum Signieren bereitsteht. Also springt nicht direkt auf und rennt los, wenn wir aufhören, sondern bleibt gern mit uns noch eine Runde. Und denkt natürlich noch daran, nicht nur das Buch zu holen, sondern auch die neue Ausgabe von Jacobin. Ohne die Gewerkschaft einzutreten, natürlich. Weil, wie gesagt, wir sind ein kleiner Verlag, ein kleines Projekt und wir leben wirklich ausschließlich davon, dass ihr unser Magazin liest und unsere Bücher kauft. Wir haben zumindest bisher noch keinen sympathisierenden Millionären gefunden, der uns heimlich subventioniert und rechnen auch nicht damit in nächster Zeit. Ich würde nochmal einen großen Dankeschön nochmal ausrichten wollen an Aquarium nochmal, dass sie uns mal wieder hier eine tolle Veranstaltung haben machen lassen. Das ist wirklich eine tolle Räumlichkeit hier mitten in Kreuzberg. Ich habe vorhin den Genossen aus Belgien so ein bisschen davon erzählt, was für ein toller und wirklich einzigartiger Raum das ist in Kreuzberg. Und wir sind immer froh, hier zu sein. Und auch natürlich an das Team von Jacobin, die vorne Bücher verkauft, wo ihr nachher vorbeischauen könnt und auch zum Beispiel Fotos macht und uns dazu beiträgt, dass wir jedes Mal so eine gesellige und angenehme Atmosphäre hier haben. Jetzt nochmal zu Peter. Let's switch once again to English. Peter, obviously there's a million and one things we could talk about, but I would be interested to hear, you know, you said before the book isn't called Revolution, it's called Mutiny. We're not in a period of revolution. And when we spoke in Antwerp a couple months ago, you said something similar, that, you know, we're in a period of chaos. There's a lot of dust being kicked up, and we have to, you know, kind of embrace that chaos and push through it. So you're in a party that, you know, did very well in the elections 2 weeks ago on the municipal level, did very well in the European elections, continues to be growing, but the right is also still quite strong, and no one on the left is in a position to pose the question of power, as Mario was talking about. And I realize we're not in that phase yet, but I would be interested, given your experience, political experience over the last 20 years, where do you see that question being posed and how can we as a left get there? Easy one. Knock it out of the ballpark.
No, the power question, not the election question. It's not the same. The power question. The power question. The power question is in Washington. Really, what is happening at this stage of humanity, what is happening at this stage of the world, is that the United States is waging a genocidal war together with Israel in Gaza, and that the United States is trying to impose their its military force everywhere in the world and is trying to prepare an economic war and a military war against China. That's the next decade. That's the next two decades. The United States is challenged by China, is challenged by the BRICS. My book treats mainly about that. We talked a lot about class politics and politics here in Europe, but the majority of the book treats about that, how the West is being challenged by a chaotic union in BRICS of countries who are challenging the IMF, who are challenging the World Bank, who are challenging the international banking systems worldwide. And that's what the power question is there. And I had never thought in my life that I would see the day that there was a genocide televised. I would never have thought in my life that on my cell phone I could follow the death and the disaster of a whole population in Gaza. I would never have thought in my life that I could see children burn on my cell phone, journalists executed on my cell phone, doctors and medical workers killed on my cell phone, and that the responsible of all this war and disaster would be granted with a trip to the United States, would enter the Washington Parliament, the Congress, and had an applause for 45 minutes. I would never have imagined that in my life. I would never have imagined in my life that the United Nations General Assembly said, like they said on the September the 18th, that Israel must end the occupation, that Israel must end the apartheid system, etc., and that everyone, every state has to do the legal obligation to force Israel to do that, that Israel, they wipe their feet. They wipe their feet on this decision of the United Nations. And what is it telling about power? What is it telling about human rights? What is it telling about the United Nations? First of all, Israel and the United States are becoming more and more isolated, politically and diplomatically. More and more isolated. Israel is on a diplomatic level a pariah. It's only being held together with the financial and with the military support of the United States. Secondly, that more and more countries in the world raise their voices against Washington, also against Brussels and also against Berlin, on the Cuba question, on the question of Palestine. There is a mutiny going on this upper deck level of state level, even from regimes we don't like. But there is a mutiny. And thirdly, that the international law system fails totally, because everyone knows that in human rights, international law is only comprehensible, is only credible if it's also applied against the world's greatest aggressors. Only then the international law is acceptable, and it's not done. So it is logic that more and more countries of the global south are putting their heads together to try to search an alternative for the dollar, an alternative for the SWIFT system of payment and Visa and MasterCard, an alternative to the international justice system, because there is no justice, and that is the system. There is a power question. The power question of this area is in Washington. What I'm going to say this even in Berlin, but what has happened with Germany? What has happened with your country also on that level of the sanctions? You had the sanctions against Russia, and now it's for the second year successively that there will be an economic downfall of your country. I'm not judging, I'm not saying you have to reinstall, but the fact that Washington decides how European countries has to act, that is the power question at this time. The fact that there is an American military basis here, that we have discussion even in Germany to have more Patriot rockets and whatever, etc. It is Washington who is deciding then, and that's why I'm calling to get a kind of non-aligned Europe. That's not a social Europe, I know, that's not. But a non-aligned Europe, non-aligned with the United States, of course non-aligned with Russia, non-aligned with China, but certainly non-aligned with the United States. And another Europe that has fair trades with the Global South, that has no neocolonial relations, that has no cobalt colonialism, not lithium colonialism, etc. Another Europe that is correct for human rights, for refugees in Europe, for working class in Europe, for public housing and public services in Europe. That's one question was, that's a Keynesian answer, that's a neo-Gaullistic answer. Yes, at this stage it is. But in the struggle to have these basic things like food, like sovereignty, like non-alignment, like honest relations with the global side, it will take a struggle for this. And in this struggle, either we win or the extreme right wing will win. I'm hopeful. We are obliged to be hopeful. We are obliged to be the left that inspires people, that sprinkles people, not to be naive. It is difficult. I know you have to gain it, but we have to. If the left, if we as a socialist cannot sprinkle and not give hope and not inspire people to organize, to politicize, etc., who is going to do it? No one. We are obliged to do it, and we are capable to do it. So read Mutiny. Thank you.
Wir sind nächste Woche wieder da, um mit Nicole Müller-Gonzalez über die Krise bei VW und gewerkschaftliche Gegenstrategie zu sprechen. Ich wünsche euch eine gute Lektüre und falls das Buch euch interessiert, könnt ihr es auch kaufen in unserem Online-Shop. Das lautet shop.jacobin.de. Und wie immer, wenn ihr den Podcast gerne hört und möchtet, dass er noch lange weiter besteht, könnt ihr uns am besten unterstützen, indem ihr selber ein Jacobin-Abo kauft, auch zu finden in unserem Online-Shop. Bis zur nächsten Woche. Ciao.